Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute, ihr seht selbst.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute mal wieder ein bisschen anders zusammengewürfelt. Ihr seht, wir haben den guten Kollegen Eddie hier im Studio. Wir haben Tobias Escher heute auf dem Monitor.
Denn aus dem Homeoffice.
Aus dem Homeoffice. Ach, ist das der rechte Taktiktafel an deiner Wand?
Nee, das ist meine Wanddeko.
Nee, andere Seite. Da.
Das sieht meine Wand einfach aus.
Das ist deine Wanddeko.
Wie klischeehaft.
Wie klischeehaft geht es bitte? Kennt ihr diese Klischees, die man sich vor Augen führt, wenn Leute irgendwie ihr Inneres ihres Wohnzimmers zeigen und man bei dem und dem denkt, ja, der hat bestimmt das und das an der Wand. Das hätte ich mir nicht besser erträumen können. Das
tut mir schon. Zeig uns mal deine Bettwäsche, Tobi. Zeig mal deine Bettwäsche. Ist sie so aus Fußbällen?
Nee. Das ist nur mein schönes Arbeitszimmer. Ich habe auch andere Sachen hängen. Ich kann dir eine Cribs-Führung machen, aber ich glaube, wir haben andere wichtige Themen zu besprechen.
Ja, nee. Ich finde das schon sehr interessant. Können wir das irgendwie machen? In einer anderen Sendung vielleicht? Das würde mich interessieren.
Wow. Da sind noch andere Sachen in dem Arbeitszimmer drin.
Naja. Da weiß man jetzt aber auch nicht mehr, was das noch deine Hand ist, ne? Und was da andere Leute aufgehängt haben.
Ja, genau. Ja? Ich würde sagen, die eine Seite gehört klar ihm.
Ja, definitiv. Ja, und dir gehört diese Seite auch, aber du musst sie teilen mit Etienne. Nico, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Es ist erstaunlich, dass man anhand deines Gesichts und auch deiner Teilnahme zu diesem frühzeitigen Zeitpunkt der Sendung schon erahnen kann, wie es um Werder Bremen sportlich steht.
Das würde ich nur nicht sagen.
Nee, da können wir natürlich später auch drüber sprechen. Ja, bevor wir beginnen, vielleicht noch ein, zwei Worte zu den aktuellen Geschehnissen in der Welt. Ich glaube, wir alle haben das mitbekommen, was gerade passiert, Proteste in den USA. Es ist für uns auch nicht so ganz einfach mal eine Sendung abzuspulen, um ohne das Ganze irgendwie auch, ohne das zu thematisieren, ohne dass das uns das mitnimmt. Uns beschäftigt das auch. Wir reden da natürlich auch viel drüber. Wir haben auch überlegt, wie können wir das Ganze thematisieren. Im Kontext des Fußballs hatten wir das zum Beispiel durch die Jubel oder durch auch Jadon Sancho, der ein T-Shirt-Botschaft hatte. Ja, wir schließen uns dem an. Wir fühlen uns auch solidarisch. Die Frage ist aber auch immer, wie können wir als, ja, unser schwarzes Bild, wie können wir eben als einzelne Person, als Moderatoren dieses Formats die richtigen Worte finden? Mir fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich habe eher das Gefühl, wir sind so in einer Position, in der man eher zuhört und irgendeiner Form, die uns möglich ist, die Solidarität irgendwie kommuniziert. Aber am Ende des Tages, ja, sind wir alle wahrscheinlich eigentlich einfach in der Position, einfach zuzuhören und zu versuchen, das Beste zu machen, was wir irgendwie machen können. Wir machen natürlich heute trotzdem Sendung.
Kurz auch noch einen Satz dazu. Gerne. Also ich meine, du hast im Prinzip schon gesagt, als Nicht-Betroffener von Rassismus in dem Sinne kann man erstens nur zuhören, aber man kann auch, finde ich, erstens sich solidarisch zeigen, was ich extrem wichtig finde in solchen Zeiten, einfach auch wirklich Flagge zu zeigen, wo man steht. Und auf der anderen Seite einfach auch dafür sorgen, durch Zivilcourage, durch einfach sein eigenes Handeln und Wirken und auch das seiner Freunde, Mitmenschen und Familienmitglieder, da auch einzuwirken. Wenn man Zeuge von Rassismus wird, dass man das nicht einfach hinnimmt und sagt, ja, ist halt so, sondern dass man dort in welchen Situationen auch immer versucht, dagegen anzukämpfen und auch seine Meinung kundzutun. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man tun kann, was jeder von uns als Verantwortung hat, und das sollten wir auch tun. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu noch sagen wollte.
Jungs, von euch noch Worte dazu? Oder ja, stimmt ihr da einfach mit ein?
Naja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe seitdem es passiert ist, von Tag zu Tag immer schlechtere Laune, weil es mich immer mehr anfasst und auch immer mehr beschäftigt, weil es. Und das hat nichts damit zu tun, dass jetzt an einer Stelle mal was passiert ist, was sonst nicht vorher auch schon passiert ist, und dass es nicht nur jetzt darum geht, weil es jetzt in den USA ist und sonst woanders. Jede Art von Rassismus und jede Art von Gewalt verabscheue ich und finde ich schlimm in diesem Kontext. Und wenn ich sehe, was da passiert und welche Mechanismen da gerade in diesem Zentrum der sogenannten Ersten Welt, wenn in den USA passieren und wie diese Gräben da offengelegt werden und wie sie auch immer weiter befeuert werden, das ist das, was mich so ein bisschen fertig macht. Und ich habe gerade übers Wochenende auch natürlich, ich meine, ich bin Hip-Hop-Journalist und komme aus einer Kultur, wo es das alles nicht, wo es das nicht geben darf und nicht geben sollte. Und das schüttert mich schon in den Grundfesten. Und ehrlicherweise, deswegen bin ich auch so fröhlich hier reingekommen, habe ich mich auch ein bisschen darauf gefreut, weil ich habe heute schon zwei Produktionen gehabt, zweimal was aufgezeichnet im Hip-Hop-Kontext und beide Male bin ich auch schon wieder ziemlich am Boden gewesen, nervlich, weil es mich echt mitnimmt. Mhm. Ich habe mich richtig gefreut darauf, mit euch hier über Fußball und über Bundesliga zu reden, weil es mich ein kleines bisschen davon ablenkt, was absurd ist in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und selbst wenn ich dann da aber schon wieder mitkriege, dass Jadon Sancho einfach nur oder in dem Fall was, glaube ich, McKennie, ein klares Statement setzt und da dann gleich wieder Diskussionen darum entstehen, das macht mich immer so ein bisschen fassungslos. Deswegen ist es ein sehr schmaler Grat zwischen Freude und dann immer wieder sich bewusst machen, A, wie du schon gesagt hast, dass wir Privilegien haben, die wir nicht unterschätzen dürfen, und B, wie man mit der Situation umgeht.
Ich finde auch gerade, was diese Diskussion um Jadon Sancho angeht, der war auch nicht der Einzige, oder McKennie. Ich finde, Leute, also wer da allen Ernstes das jetzt gleichsetzt mit irgendwelchen politischen Botschaften oder Parolen, der irrt sich einfach gewaltig, weil gerade der Fußball ist immer schon bemüht gewesen, nach außen sich gegen Rassismus zu positionieren, gegen Homophobie zu positionieren. Und wenn dann Spieler sich selbst eben im Kontext dessen, was hier gerade passiert, auf der Welt, sich gegen Rassismus positionieren, da jetzt anzufangen zu diskutieren, zu sagen, so, ja, das ist aber ein politisches Statement, das hat auf dem Fußballfeld nichts zu suchen, das öffnet Tor und Tür für weitere politische Statements. Also das ist, glaube ich, der denkbar falsche Umgang es mit sowas. Ich finde das aller Ehren wert und absolut richtig und befürwortend, was Jadon Sancho und Kollegen da gemacht haben.
Es ist auch kein politisches Statement, wenn man gegen Rassismus ist. Das möchte ich an der Stelle nur mal sagen. Ne, das ist, es ist auch kein, weiß ich nicht, braucht kein anderes Beispiel. Das Beispiel ist klar.
Es ist
keine Frage von Partei, von links, rechts, konservativ oder was weiß ich, was es für politische Themen gibt. Das ist kein politisches Thema. Rassismus ist doch kein politisches Thema. Es gibt gar keine zwei Meinungen zu diesem Thema bei normal denkenden Menschen geben. Das ist kein politisches Thema.
Ja. Ich habe das nur gelesen zu dem Zeitpunkt von, ich weiß gar nicht, die verbotene Zeitung, die ich nicht lese oder so, dass jemand irgendwie der Meinung ist, das wäre eine politische Botschaft. Und das ist halt, ich sehe es genauso, das ist totaler Quatsch. Es geht nicht darum, irgendeine Meinung zu irgendeinem Thema zu haben, sondern es ist einfach, du kannst zu Rassismus keine Meinung haben. Es geht halt einfach nicht. Und
es ist gesunder Menschenverstand. Und es geht ein bisschen darum, wie man in einer Gesellschaft zusammenleben möchte. Und du kannst politisch anderer Meinung sein, du kannst gesellschaftlich anderer Meinung sein, wie sich die Ökonomie, in der du dich bewegst, wie die aufgestellt sein soll, das ist alles vollkommen richtig. Aber es gibt keinen Grund, über diese Sache zu diskutieren. Das ist einfach gesunder Menschenverstand und das ist das, was ich da
meine. Deshalb machen wir jetzt auch hier Fußball.
Sehr schön.
Entschuldigung, aber ich werde schon wieder...
Minuten kann man ruhig mal nehmen.
Dass wir das einmal so gesagt haben, das war uns irgendwie auch wichtig und es ist für uns auch nicht ganz leicht jetzt, wie gehen wir da so rein? Wie finden wir jetzt so ein bisschen so den Switch? Aber wir machen das einfach. Wir reden jetzt über Fußball. Und wir hatten zwei Spieltage, die wir heute besprechen wollen. Den ersten lassen wir mal so ein bisschen außen vor, mit Ausnahme vielleicht des Spitzenspiels, und konzentrieren uns so ein bisschen über den jüngeren Spieltag. Und fangen dann aber mal an mit Dortmund gegen Bayern, mit dem Spitzenspiel.
Vom vorletzten.
Gab ja noch eins.
Weil es ja auch ein entscheidendes Spiel war, wenn es wir über die Meisterschaft reden.
Du meinst das Bayern-Dortmund-Spiel vom vorletzten, nicht vom letzten Spieltag. Ja. Okay, cool.
Wow.
Ja.
So. Nee, aber du hast schon recht, Tobi. Es ist ja am Ende des Tages da eigentlich die Meisterschaft entschieden worden. Und wenn sich ganze, für mich tabellarisch, das von oben eh schon alles recht langweilig angefühlt hat und ich immer noch einen Funken Hoffnung hatte, dass Dortmund da noch ein bisschen Spaß draus macht, ärgert mich an diesem Spiel auch schon wieder viel mehr die Elfmetersituation, die am nächsten Spieltag schon wieder ad absurdum geführt wurde, weil sie damit das ganze Spiel im Prinzip also in eine Richtung gekippt hat, so sagen wir es mal.
Jetzt redet ihr noch von Bayern-Dortmund? Dortmund-Bayern?
Ja. Du redest Elfmeter. Von dem Boateng-Ding, ne?
Ich rede vom Ellbogen von Jerome Boateng, so, der kein Elfmeter war.
Ja, da hat jemand im Internet, ich habe den Namen vergessen und auch das Bild nicht runtergeladen, aber da hat jemand diese Szene mit Boateng als Bild gepostet und darunter direkt das Bild, weiß ich gar nicht mehr, vom Dortmund-Spiel des jüngeren Spieltags, was eigentlich exakt die gleiche Handhaltung war, exakt die gleiche Szene war, und gegen Dortmund gab es den Elfmeter. War das jetzt Paderborn, ne? Ja. Und im Dortmund-Bayern-Spiel gab es den Elfmeter für Dortmund nicht. Ja. Was wirklich dann, also wenn man diese Bilder sieht, das ist tatsächlich sehr absurd.
Und es gibt bestimmt auch Erklärungen dafür, aber das macht halt dann auch, ich muss dann sagen, dieses ganze Spitzenspiel auch so ein bisschen, es ist schade einfach, weil Bayern, natürlich Bayern spielt bärenstark gerade und die machen das richtig gut. Mhm. Und das ist beängstigend, wie gut sie sind. Das kann Herr Escher sicherlich an Fakten auch noch wieder dann im klar machen. Die wären auch so oder so hochverdienter deutscher Meister geworden.
Aber, warum hat sich keiner beschwert? Das fand ich so ein bisschen kurios. Hat's keiner mitgekriegt? Weil die
80.000 im Stadion standen und mitgeschrien haben wahrscheinlich, keine Ahnung.
Nee, ich meine, es gibt doch normalerweise bei jedem Kontakt mit Hand im Strafraum gibt's normalerweise immer groß Palaver. Und jetzt war aber relativ schnell auch keine Diskussion bei den Spielern. Wahrscheinlich, weil die sich auch sagen, naja, wenn's was war, wird sich eh der Wahr melden. Obwohl, das machen die sonst auch nicht. Keine Ahnung. Ich fand's nur kurios, dass keiner sich beschwert hat. Nicht so richtig.
Das tun sie momentan allgemein relativ wenig, weil das Beschweren ja auch die Funktion hat, das Publikum aufzuheizen. Mhm. Und das.
Gerade bei so Elfmeterentscheidungen sieht man schon immer noch Belagerungen beim Schiri.
Ich weiß auch nicht, ob das so viele Spieler gesehen haben, und das wurde auch nach dem Spiel ja gar nicht großartig thematisiert, wenn ich das gesehen habe. Also auch nach dem Spiel hat man sich als Ausrede genommen. Was, glaube ich, wiederum daran lag, dass Dortmund ja jetzt nicht in dem Spiel 100 Chancen hatte, man das Gefühl hatte, okay, hätten drei Tore machen müssen und dann kam noch der Elfmeter hinzu, sondern das war halt diese eine Situation, die ich tatsächlich auch dann erst im Nachhinein so richtig wahrgenommen habe. Und ansonsten war es ja ein Spiel, was Bayern mit einer starken Defensive eigentlich relativ dominiert hat von der ersten Minute weg. So habe ich es zumindest empfunden.
Ja, das ist das, was ich meine. Am Ende ist es auch verdient. Also, ne, es ist wahrscheinlich die stärkere Mannschaft. Es ist nur schade, weil es so in der ganzen Liga so ein bisschen die letzte Brisanz da oben genommen hat. Jetzt redet man vom Kampf um zweiten Platz. Obwohl Dortmund ja in sich, finde ich, auch da kein schlechtes Spiel gemacht hat, oder?
Nö, fand ich auch nicht. Also wenn du guckst, dass Bayern unter Flick in jedem Spiel mindestens 60% Ballbesitz hat und in diesem Spiel hatten sie nicht mal 50, da siehst du schon, dass Dortmund sie ein bisschen zumindest dazu gezwungen hat, ein bisschen was anders zu machen. Also Dortmund hat den Ball sehr gut laufen lassen, hat es Bayern sehr schwer gemacht, Ballgewinne zu erzielen in der gegnerischen Hälfte. Und erst nachher, erst nach dem 1:0 eigentlich, hatte man richtig gemerkt, okay, diese doch etwas passive Haltung der Dortmunder, die ja auch noch sogar noch ein bisschen weniger gepresst haben als die Bayern, die war problematisch.
Hier aus der Küche.
Mhm. Ja, bitte?
Ja, guten Tag.
Kannst du kurz
aus in der Küche gewesen? Irgendjemand guckt Fernsehen nebenbei. Tobi, was ist da los?
Ich schaue kein Fernsehen, nee.
Das gibt's ja sehr ungeheuerlich.
Der Blick das war sehr gruselig, weil das war nicht ich hier, nicht?
Kannst du das mal an deiner Taktikwand mit Edding anmalen?
Was anmalen?
Was du gerade gesagt hast?
Achso. Macht euch drüber lustig. Die habe ich selbst gemalt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man sich konzentriert, kann man so tun, als ob das so ein Telefonhörer wäre, ein Orangener. Und es wäre super lustig, wenn du jetzt so hingreifst, den so einfach so abnimmst und anfängst zu telefonieren. Aber vielleicht ist das eine andere Seite.
Ja, ihr seid über den Satz hinweggegangen, er hat das selbst gemalt.
Ja. Gemalt. Ja. Das habe ich gemalt, ja.
Ja, gut.
Künstlerisch mich ausgedruckt.
Oh, Tobi, ja, an den Halbkreis hast du dich nicht getraut, ne?
Was habe ich nicht getraut?
An den Halbkreis hast du dich nicht getraut.
Nee, genau. Nee.
Das ist nicht korrekt. Da fehlt jemand
wieder. Ah, okay. Da ist einer. Ja. Hm. Sehr schön. Okay. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Also die Bayern haben da schon ein Statement gesetzt, kann man sagen. Waren sehr gut drauf. Und Dortmund war ja nicht mal schlecht oder so. Dortmund hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Es war, finde ich, eine reelle Standortbestimmung. Die Bayern sind eben derzeit den Dortmundern ein bisschen voraus. Selbst wenn die Dortmunder mit einem großartigen Kader gesegnet ein gutes Spiel machen, sind die Bayern momentan auch in dieser Form einfach noch ein Stückchen besser. Und das spiegelt sich in der Tabelle wieder, das spiegelt sich in dem direkten Vergleich wieder. Und das wird sich am Ende der Saison auch darin widerspiegeln, dass die Bayern die Schale hochhalten.
Ich glaube, das Einzige, was man da noch hinterfragen kann, ist, warum hat Jadon Sancho nicht gespielt von Anfang an? Er wurde ja nur eine Halbzeit eingewechselt, hatte aber, glaube ich, im Spiel davor wurde er schon mal eingewechselt. Das heißt, haben viele damit gerechnet, dass er jetzt von Anfang an spielt. Favre hat auch im Nachhinein gesagt, naja, er packt so 60, 70 Minuten, wo dann natürlich die Frage erlaubt ist, warum holt man dann nicht von Anfang an in die Startelf und wechselt ihn dann aus, zum Beispiel. Weil das ist natürlich schon ein Unterschiedsspieler, Jadon Sancho, finde ich. Aber Auf der anderen Seite war die Elf, die Favre dort aufgeboten hat, natürlich auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich und sehr gut. Es gab also vielleicht auch aus der Warte her jetzt nicht hundertprozentigen Grund, was zu verändern. Die haben sich gut eingespielt. Und ja, es ist, wie du sagst, Nils, es ist, die Bayern haben noch das Näschen vorne, aber ich muss schon sagen, ich finde, beide Kader sind schon echt geil. Also jetzt rein vom, ihr wisst, wie ich, ne?
Ja, ich verstehe das schon.
Aber, ja, ja.
Gute Spieler. Ja, ist natürlich jetzt für die Meisterschaft ein bisschen lame, weil sie ist gelaufen, sagen wir ehrlich. Also mag noch Optimisten geben, die glauben, da passiert noch was. Ich gehöre nicht dazu. Für mich ist die Meisterschaft durch. Und im Prinzip hast du dann jetzt, um mal schon mal so ein Kurzfazit zu ziehen, hast du eigentlich nur noch einen Kampf um die Champions-League-Plätze, wo einer rausfliegen wird aus dem Quartett Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Vermutlich wird es nicht Dortmund sein, die sind einfach auch zu gut in Form. Reduzieren wir es auf Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Einer von denen wird vermutlich nicht Champions League spielen. Das ist das eine, was noch spannend ist. Das andere ist noch Platz 6, vielleicht noch Platz 7, was noch ein bisschen spannend ist. Und natürlich dann der Abstiegskampf. Das ist das, was uns, was 5 Spieltage vor Schluss bleibt. 6. Genau. Wollen wir damit übergehen zum aktuellen Spieltag?
Ja, bitte.
Kann ich mir gut vorstellen, dass du da Bock drauf hast.
Ja, ich hab da Bock drauf.
Ja.
Ja, endlich mal wieder.
Ja. Machen wir das doch. Fangen wir mal an mit Werder Bremen. Ich weiß nicht, ob
Och,
du dich.
Mann.
Ja, warum denn nicht? Wir sind ja immer noch im Abstiegskampf. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe dir ja schon mehrfach gesagt, seit Wochen, dass Werder Bremen nicht absteigen wird. Du hast das nicht ernst nehmen wollen. Wie sieht's jetzt aus?
Nee, ich bleibe dabei.
Frag ihn morgen Abend noch mal.
Ja, aber wollen wir da schon einsteigen, Eddie? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, also das muss man mal ehrlicherweise sagen, die Situation, in der sich Bremen befindet, mit 7 Punkten aus 3 Spielen, ist sehr verzweifelnd. Beide Siege, aber auch hart und sehr, also auf sehr wackeligen Beinen erkämpft. Das muss man mal sagen. So haben sie jetzt sich herangearbeitet, das, was Paderborn nicht geschafft hat, und sind wieder in Tuchfühlung zu den Mannschaften darüber. Aber man muss mal ehrlich sagen, Frankfurt ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Das ist eine Mannschaft, die an den internationalen Plätzen gekratzt hat, die europäische Erfahrung hat. Da wird Werder Bremen keinen Stich sehen. Und dann ist es halt vielleicht in den Spielen danach wieder dran, Punkte zu sammeln. Aber gegen Frankfurt wird es nichts geben.
Da merken wir doch alle, dass da hier irgendwann. Guck dir doch schon mal, guck mal, wie er sich da freut. Das ist so schlecht, einfach nur.
Nein,
glaubst du dir doch selber nicht, was du da gerade gesagt hast?
Ich versuche ja immer neutral zu bleiben, ne? Ich versuche immer neutraler Moderator dieser Sendung zu sein. Es fällt mir nicht immer leicht. Jetzt in diesem Moment kann ich dich einfach nicht mehr ernst nehmen.
Wieso? Das ist ja eine absolute Frechheit.
Naja, ich meine, Leute. Frankfurt.
Ich meine, habt ihr das Spiel gesehen gegen Schalke?
Ja. Also teilweise. Ja,
das ist man darf doch jetzt auch den Fehler machen. Werder Bremen hat einfach vorher auch, lass mich kurz nach den 25 Spieltagen oder mindestens 20 da drin, auch wirklich katastrophal Fußball gespielt und auch vor den katastrophal Fußball gekämpft. Und so Dinger wie der von Bittencourt, den er dann auf einmal in Winkel zwirbelt, also das hat er vorher halt einfach 27, 25 Spieltage lang nicht gemacht. Da hat er das Ding mit Vollspann übers Hallendach geschossen. Dass diese kleinen Nuancen dazu führen, dass sie jetzt mal 3 Punkte auf Schalke holen, weil Schalke halt original zu Hause gegen den Tabellen 17, wie hast du das, Tobi, so schön getwittert? Als 17 gegen den Tabellen 17 zu Hause anfängt zu mauern, das sind alles dankbare Dinge, aber das heißt noch lange nicht, dass bei Werder Bremen jetzt alles wieder ganz anders ist. Das ist immer noch ein sehr, sehr wackeliges Gebilde, was sie da aufgebaut haben.
Ja, aber also der Trend zeigt ja nun mal ganz klar nach oben. Und ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du gegen den 12-Platzierten, der bis zum letzten Spiel im Prinzip auch noch Ambitionen im Abstiegskampf hatte, wenn du da schon die Chancenlosigkeit erklärst und die Waffen auf den Boden schmeißt, das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Weil
das ist ja auch nicht ernst gemeint, ja. Das ist ja einfach nur so dumm geladen.
Das Statement. Ja. Das ist einfach nur, damit dann, wenn dann was bei rauskommt, ist es umso sensationeller, und wenn nichts bei rauskommt, dann hast du es ja vorher schon.
Aber es ist ja auch die sicherere Argumentationskette. Wenn du so argumentierst, kannst du dich freuen, wenn alles gut gelaufen ist. Es wäre ja viel blöder, wenn du jetzt sagst, na klar, hauen wir die weg und dann hauen wir die nicht weg. Du hast ja viel mehr zu verlieren. Insofern, ich verstehe das schon, aber ich glaube, dass das ein kompletter Cointoss ist, das Spiel morgen, und überhaupt nicht groß hervorsehbar ist, wer da morgen das Rennen macht. Für mich fühlt sich das eher nach einem klassischen Unentschieden an, was da morgen passiert, womit der Eintracht mehr geholfen wäre als Werder Bremen wahrscheinlich. Aber naja, also chancenlos sehe ich euch da auf keinen Fall. Nein. Das ist natürlich Quatsch.
So. Und was den Abstieg angeht, kann ich mich nur wiederholen. Und am Ende der Saison wirst du auch sehen, dass ich recht hatte.
Coinflip.
Coinflip. Ja, Bremen wird nicht absteigen.
Du kannst dich dann ja über einen neuen Drucker freuen. Das wäre dann insofern ja auch auch für dich eine Win-Win-Situation.
Kriege ich jetzt eigentlich, bin ich noch in der Druckerverlosung irgendwo
drin? Ja, natürlich.
Also wenn Bremen nicht absteigt, kriege ich einen Drucker.
Ja, genau, weil ich hier den geschenkt und dann
schenke ich dir den weiter. Aber ich will echt nicht so ein altes Ding, das kann ich nicht gebrauchen.
Ich suche den ja aus.
Das muss Eddie entscheiden.
Ja, genau. Also kein Bock hier auf so einen Staubfänger, den ich dann.
Hast du einen Drucker zu Hause?
Na, nicht so einen richtig guten, nicht den Print 4000.
Du kriegst den Print 4000.
Gut, sehr schön.
Tobi Escher ist schon eingeschlafen auf der anderen Seite, merkt ihr?
Ich wollte eigentlich noch was zu Werder Bremen sagen und zu der Leistung.
Also, ja.
Jetzt
wird's nämlich wirklich kompetent.
Ja, weil du ja so den Tiefstapler hier versuchst zu machen, um halt die Götter nicht zu erzürnen.
Mhm.
Ich fand schon, dass sie jetzt eine Steigerung gemacht haben, was man ja auch in einer ganz einfachen Zahl ablesen kann, dass sie jetzt 3 Spiele am Stück ohne Gegentor geblieben sind. Klar, gegen Freiburg sehr glücklich, gegen Borussia Mönchengladbach okay, da haben sie wirklich ihre beste Saisonleistung gezeigt und jetzt gegen Schalke zumindest in der zweiten Halbzeit ein bisschen glücklich, aber es war jetzt in keinem Spiel so, dass sie massiv viele Torchancen zugelassen haben. Sie stehen nach Standards wieder ein bisschen kompakter, das wird wichtig jetzt gegen Frankfurt, das ist die große Gefahr, dass sie gegen Frankfurt halt Hinteregger 2 Kopfballtore macht und sie dann unter die Räder kommen, aber da standen sie zuletzt kompakter und besser und das ist schon sehr, sehr wichtig im Kampf gegen den Abstieg und dann hast du ja noch ein Endprogramm, wo du zumindest jetzt wieder sagen kannst, du hast es so ein bisschen selbst in der Hand mit Frankfurt halt ein Team, das auch noch so ein bisschen im Abstiegskampf hängt, aber dann auch noch Spiele gegen Paderborn und gegen Mainz und gegen Köln, auch alles Teams, die nicht unschlagbar sind. Also da hat Werder sich jetzt mit dieser Woche einen Riesengefallen getan.
Leute, seien wir doch mal ehrlich. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Bremen steigt nicht ab. Und ich sag's nochmal. Mir tut's leid für Düsseldorf, dass ich das jetzt sage, aber Düsseldorf steigt direkt ab. Paderborn 18., Düsseldorf 17. Düsseldorf hat die Chance in den letzten Wochen verspielt. Die haben so viele unnötige Punktverluste nach Führung hergeschenkt, dass es jetzt am Ende bestraft wird, weil Düsseldorf jetzt, gut, gegen Hoffenheim haben sie vielleicht noch eine Chance, dann spielen sie gegen Dortmund und gegen Leipzig, da holen sie gar nichts. Und dann haben sie Augsburg und Berlin, und da können sie natürlich was holen mit ein bisschen Glück, also, aber sie haben noch mit Dortmund und Leipzig 2 Spiele, die ich auf 0 tippe. Und Bremen hat jetzt das Nachholspiel gegen Frankfurt, da können sie schon an Düsseldorf vorbeiziehen. Dann haben sie Wolfsburg, Paderborn, okay, die Bayern habt ihr auch noch mal, da sind die aber schon besoffen. Warum? Weil die Bayern nämlich zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen Bremen spielen, bereits deutscher Meister sind. Das heißt, da spielen die ganzen Jungen, wie heißen die alle, Xirxi und Singen und
ach, das macht es ja auf jeden Fall besser.
Die ganzen, ne? Ja, ach, jetzt selbst von mir ein offensichtlich logisch begründeter Vorteil, den du hast, selbst den willst du nicht annehmen. Langsam wird's albern. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen die Bayern spielen, sind die Bayern siegestrunken bereits Meister. Euer Glück, das ist das erste Spiel wahrscheinlich, an dem die Bayern bereits Meister sind, was gegen Bremen geht. Das ist ein Riesenvorteil, kannst du sagen, was du willst. Und danach spielt ihr gegen Mainz und Köln. So, Mainz wird vermutlich noch im Abstiegskampf sein. Für Köln geht's in dem Moment schon mal um gar nichts mehr. So. Das Restprogramm spricht einfach ganz deutlich für Bremen, sodass ihr die Relegation auf jeden Fall erreichen werdet. Und dann spielt ihr gegen entweder den HSV oder gegen Heidenheim und das werdet ihr gewinnen.
So. Was natürlich ein Nachteil ist für Bremen, ist, dass sie immer noch in der in der Jägerrolle sind, dass sie immer noch aufholen müssen. Dass sie, wenn sie Pech haben, halt nach Mainz dann fahren oder halt auch gegen Paderborn spielen und dann ein Ergebnis brauchen. Das ist dann nochmal wieder eine Stufe
schwerer. Das ist doch kein Nachteil. Das macht viel mehr Spaß, wenn du noch etwas zu gewinnen hast. In dem Moment, wo du im Abstiegskampf was zu verlieren hast, gerade aus Düsseldorfs Perspektive, die so lange nicht auf einem direkten Abstiegsplatz waren, wenn du dann auf einmal in der Situation bist, dass du kurz vor Feierabend eingeholt wirst und dann auf einmal denkst, shit, da kriegst du das Nervenflattern. Aber Bremen hat die ganze Zeit, eigentlich waren die schon weg vom Fenster und jetzt auf einmal lecken sie wieder am Klassenerhalt, haben eine neu gewonnene Stärke zurück. Das ist eine viel bessere Position, als die Düsseldorf hat oder Mainz hat.
Sie lecken am Klassenerhalt?
Ja, sie lecken da dran. Was verstehst du daran nicht?
Ich verstehe überhaupt nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt, Tobi. Am Klassenerhalt lecken.
Das Lecken ist ein Teaser. Also Wenn sie sich noch mehr anstrengen, können sie auch reinbeißen.
Ein Leak Licker im Englischen. Ja. Das ist eine ganz bekannte Aussprache.
Man, es ist doch klar, wenn der Löwe an der Antilope leckt, dann hat er sie noch nicht gefangen. Dann läuft er hinter ihr her, streckt die Zunge raus und leckt am Schenkel. Und wenn er noch ein bisschen mehr aufholt, dann kann er die Zähne in den Antilopenschenkel schlagen und sie fressen. Das ist die Metapher. Das ist doch nicht so schwer. Guckst du in die Dokumentation?
Nein.
Offensichtlich.
Ich gucke aber nur mein Fußballbild hier auf der Wand an.
Gut,
zu Recht. Reicht mir Entertainment.
Okay.
Als Ablenkung von den Spielen, die du sonst guckst, wahrscheinlich.
Ja,
ja. Ja, genau. Natürlich steckt ein bisschen Vorsicht mit drin in meinen Worten, aber ich finde auch, dass man nicht, also du hast es schon gesagt, Bremen steht hinten besser. Aber vorne ist es halt noch sehr wackelig alles. So, dass die drei Spiele kein Gegentor gemacht haben, super, das sehe ich auch ganz genauso. Und das gibt mir auch Hoffnung. Und ich finde auch Kleinigkeiten, die du in der Mannschaft ansiehst, wie sie in Zweikämpfe gehen, wie sie Zweikämpfe gewinnen wollen, wie sie auch komplett geschlossen hinter den Ball rücken wollen und sowas. Und wie sogar der Trainer Davy Selke dazu gebracht hat, dass er die letzten 20 Minuten auch nochmal Gegnern hinterher sprintet und nicht nur nebenher joggt. Gibt mir natürlich Hoffnung, dass die Mannschaft den Abstiegskampf voll angenommen hat. Und der wird dann spannend. Und da bin ich auch bei Eddie, natürlich kannst du morgen gegen Frankfurt, das ist ein 50-50-Spiel, das sehe ich auch so. Es kann in beide Richtungen gehen, aber ich habe die Saison oft genug den Fehler gemacht, dass ich zu viel gesehen und zu gewollt habe. Und dann habe ich halt, wie gesagt, mit Florian Kohfeldt telefoniert und dann haben wir uns abgesprochen, dass wir die Rollen jetzt tauschen. Und jetzt bin ich der Pessimist und er ist der Motivator und sorgt dafür, dass die Mannschaft da durchkommt. Und solange wir das so durchziehen, schöne Grüße Florian, dann haben wir es richtig gemacht.
Gut.
Ende. Nächster Verein bitte.
Zu Schalke vielleicht mal zwei Takte.
Was ist denn los Schalke, Tobi? Was ist denn da los? Jetzt mal ganz ehrlich.
Also können wir so drei Takte über Schalke reden, finde ich.
Es war sehr, sehr grausam, was sie in der ersten Halbzeit gemacht haben. Weil, wie gesagt, Nico hat das ja schon gesagt, die spielen gegen den Tabellenvorletzten, stellen sich da hinten rein von der ersten Minute an. Werder hatte irgendwie 80% Ballbesitz nach einer Viertelstunde und du denkst dir, okay, wie wollt ihr jemals ein Tor schießen? Und dann ist das natürlich auch schwer, das irgendwie zu begründen. Das kannst du dann auch außerhalb der Corona-Krise kannst du das auch nicht machen und sagen, wie es ist. Du kannst dich nicht als Schalke hinten reinstellen vor 60.000 Zuschauern und nicht eine einzige Torschance haben in der ersten Halbzeit. Die hätten die Arena abgerissen, die Fans. So, aber das ist der Weg, den Wagner jetzt gehen will momentan. Es scheint nicht das Vertrauen in die Mannschaft zu haben, dass die irgendwas anderes kann im Moment. Und dann können sie sich vielleicht irgendwann mal ein Erfolgserlebnis mit erhamstern über einen Standard und dann 1-0 dreckiger Sieg, aber mehr ist da momentan nicht möglich. Auch weil da die Hälfte der Mannschaft verletzt fehlt, aber auch weil da in den letzten Wochen massiv verpasst wurde, die Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln.
Aber das ist doch schon ein bisschen kurios. Also zum einen, weil es überhaupt nicht der Spielweise entspricht, die David Wagner am Anfang der Saison hat spielen lassen. Und zum anderen, weil sind wir ehrlich, für Schalke geht's jetzt nicht mehr so um viel in der Liga. Also es gibt jetzt eigentlich gar keinen Grund.
Ironischerweise können sie noch nach Europa.
Sie können noch nach Europa, aber du kannst theoretisch sagen, wir können eigentlich relativ befreit aufspielen. Also wir können zumindest die ursprüngliche Idee des Trainers versuchen, an der zu arbeiten, an der umzusetzen. Jetzt irgendwie zu versuchen, mit einer Taktik, die auch nachweislich seit diversen Spieltagen nicht klappt, sich da oben noch auf Platz 6 zu etablieren, das wird ja wahrscheinlich eher nicht gelingen. Also wenn du als Abstiegsmannschaft versuchst, jeden Punkt irgendwie über die Runden zu kriegen, dann kann ich das noch einigermaßen nachvollziehen. Aber als Schalke zu Hause gegen den Tabellenvorletzten ist das schon mehr als merkwürdig irgendwie.
Ja, es ist tatsächlich erschreckend. Und einzig und allein die gute Hinrunde bewahrt Schalke jetzt davor, dass diese Krise sich zu einer Katastrophe ausweitet, zumindest jetzt im Kosmos Schalke 04. Das ist wirklich ein Ergeben. So, also die machen ja gar, und die Frage ist auch, woher kommt denn das? Also die Suche, okay, man kann sportliche Gründe finden, Harit verletzt und so weiter. Aber ansonsten ist ja irgendwie gefühlt nichts passiert auf Schalke, aber Wahnsinn. Also die haben eine Halbserie Ruhe gehabt und jetzt sind sie genau wieder da, wo sie vorher auch waren. Das ist echt erschreckend. Und vielleicht braucht Schalke echt mal einen neuen Stürmer. Spielt Wagner Love noch?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Faszinierende daran gerade ist, dass dann der Schneider ja sofort dem Trainer den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, wir gehen in die neue Saison. Weil mit Publikum und noch ein bisschen mehr Druck von außen ist das ja normalerweise wie gemacht dafür, dass dieser Trainer eigentlich nach diesem Spiel hätte gehen müssen. Aber sie scheinen es auch dort anders machen zu wollen, weil sie offensichtlich was in seiner Arbeit sehen. Und dass die Probleme, die er selber anspricht und fehlende Tiefe im Kader und so weiter, wirklich als Argumente gelten, dass man sich über die Ziellinie retten möchte. Ich persönlich bin da schon auch der Meinung, dass dieses ganze Torwartschauspiel, das sie sich da geleistet haben, ausgemacht zu so vielen Problemen geführt hat, dass man allein deshalb nicht in der Lage ist, diese Saison noch irgendwie zu retten.
Ja, das gehört sicherlich auch dazu, dieses Theater. Ja, gut. Wir wissen es nicht. Aber Schalke-Fan zu sein macht derzeit wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Zumindest ist die Saison für sie beendet und sie kommen nicht mehr in Abstiegsnöte. Das ist ja auch ein Privileg.
Also dem Einzigen, dem Schalke zurzeit richtig Bock macht, ist der Vater von Max Meyer.
Und ganz Dortmund. Ja. Das ist auch wieder, da haben wir gar nicht drüber geredet, aber das ist auch...
Schön mit dem bezahlten Lambo.
Ja, es ist... Was ist so unangenehm? Das ist lustig, aber unangenehm.
War das die Musik von dem Video oder was? Kommt die, wo kommt die denn her? Ja, können wir auch an die Werbung abgeben.
Ich wollte gerade sagen, das war so ein bisschen, glaube ich, so der subtile Hinweis, Leute, könnte man zum Ende mal ein bisschen Werbung machen. Ja, machen wir das auch. Vielleicht muss einer pinkeln in der Regie. Kennt man ja, ne? Dann machen wir das jetzt, ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Viele tolle Spiele warten noch auf uns. Und eine Überraschung. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück, ihr Lieben, zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt, heute hier mit Tobias Escher und Nico aus ihrem Homeoffice. Wir haben gerade schon Werder Bremen ausführlich beleuchtet, auch ein bisschen Licht in die dunkle Grubensituation des Schalke 04 gebracht. Was macht ihr denn da? Brofist oder was?
Warte, die.
Okay.
Okay. Funktioniert.
Ja. Ja, die Überraschung war natürlich eine Lüge. Es gibt keine Überraschung. Also, wie lange guckt ihr schon hier Fernsehen?
Ich kann einen Zaubertrick.
Na.
Okay.
So, wir reden über Fußball. Zaubertrick hat auch, ich mal gucken, auf wen die Überleitung am besten patzt. Auf wen die Überleitung patzt. Wer hat denn gepatzt? Eintracht Frankfurt hat nicht gepatzt. Aber wir bleiben im Abstiegskampf. Wir machen es chronologisch. Paderborn. Lass mal mit Paderborn weitermachen. Die sind noch unter Bremen. Das war mal deutlich, zumindest am Ende. Paderborn hat eine Halbzeit lang ganz gut mitgehalten, hat auch immer so ein, zwei Nadelstiche in Form von schnellen Umschaltsituationen setzen können. Aber nach der Halbzeit ist das dann komplett zusammengebrochen. Das Gebilde Dortmund hat aus seinen vielen Chancen auch viele Tore gemacht. Es hätte noch mehr sein können, 6-1 am Ende. Deutlich. Also Klassenunterschied.
So, so eine schöne Zusammenfassung der Saison, oder? Haben eine Halbzeit lang gut mitgehalten, dann sind sie zusammengebrochen.
Ja.
Paderborn hat sich jetzt wieder mal, kann sich langsam oder sicher wirklich komplett aus der Liga verabschieden. Haben da wieder ab und zu ein paar Momente gehabt, wo sie umschalten konnten gegen Dortmund, aber das ist dann von der individuellen Klasse 3 Nummern zu niedrig für diese Liga. Und hat man dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, als sie dann ins Denken grübeln gekommen sind und Dortmund den Offensivgeist gefunden hat, dann konnten sie nichts mehr entgegensetzen und so langsam, aber sicher, ich glaube, das konnten wir vielleicht schon vor dem Spiel, aber spätestens jetzt kann man sich von Paderborn aus der Bundesliga verabschieden.
Ja, das glaube ich auch, ohne jetzt respektierlich sein zu wollen, aber da muss schon einiges passieren. Da muss Bremen und Düsseldorf müssten ganz schön schalken, damit Paderborn noch eine Chance hat. Aber das wird ja nicht passieren. Gut, dann lass uns das kurz belassen, denn es war wirklich eine eindeutige Nummer und wir können den Abstiegskampf in eine ähnliche eindeutige Richtung fortsetzen, nämlich Bayern gegen Düsseldorf. Da haben beide schwierige Aufgaben gehabt. Die Bayern haben Lust gehabt. 5-0. Auch das ein Klassenunterschied. Bei den Bayern ist immer die Frage, wie viel Bock haben sie denn? Wie viele Tore wollen sie denn machen?
Heute hatten sie Bock.
Hatten sie Bock. Lewandowski 2 Tore.
Lewandowski hat jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen. Das waren seine ersten Tore gegen Düsseldorf.
Ja, das war irgendwie
angemerkt, dass er stark die haben wollte.
Da hat er wahrscheinlich danach auch noch einen TikTok-Tanz gemacht.
Gut möglich.
Ja.
Hoffentlich nicht.
Wieso nicht? Ja, also dann, auch das können wir, glaube ich, kurz halten. Das sind nicht die Mannschaften, gegen die Düsseldorf punkten kann. Das sind die Mannschaften, gegen die Düsseldorf verhindern muss, dass ihr Torverhältnis so schlecht wird, dass es am Ende eventuell ein Punkt weniger im Abstiegskampf bedeutet. Denn das war bislang ja eigentlich eher auf Düsseldorfer Seite. Das hat sich jetzt natürlich durch dieses 0-5 ein bisschen geändert. Man hat nur noch zwei Tore Vorsprung auf Bremen. Auch das ist also kein Faktor mehr.
Das ist eine kleine Anmerkung, habe ich zu beiden Spielen. Was mir aufgefallen ist, dass beide Top-Mannschaften nicht aufgehört haben. Was sonst auch vielleicht zum Zeitpunkt der Saison eventuell noch mal anders wäre. Aber Bayern München, okay, wir sind Meister, wir könnten auch 2-0 nach Hause verwalten. Machen sie nicht, ballern sich durch. Keine Ahnung, ob die gedanklich irgendwie noch was anderes vorhaben, was bei einem internationalen Wettbewerb stattfinden soll, der eventuell noch kommt. Und Borussia Dortmund relativ ähnlich. Und das fand ich ganz interessant, dass die alle von oben immer weitermachen, weil sie wahrscheinlich auch merken, auch da kann Torverhältnis irgendwann ein Faktor sein. Was du wiederum dann unten natürlich auch genauso gemerkt hast, wie du es schon eben gesagt hast, aus rein, also tabellarisch gesehen, ist dadurch Düsseldorf im Torverhältnis auf jeden Fall jetzt an die Konkurrenz wieder rangerückt, die dahinter steht. Mhm.
Ja,
Düsseldorf empfand ich als sehr naiv in dem Spiel. Also die haben ja tatsächlich noch die gesamte erste Halbzeit jeden Abstoß kurz gespielt, haben sich immer versucht rauszukombinieren, dann sind dann so richtig am Pressing der Bayern zerschellt. Da merkt man jetzt auch, wie blöd für Düsseldorf die Unentschieden gegen Paderborn, gegen Köln und gegen Mainz waren. Alle Spiele, die sie hätten gewinnen müssen, weil jetzt, das hat ja, Nils hat es glaube ich vorhin schon gesagt, das Restprogramm ist brutal. Neben Bayern kommen ja noch Leipzig und Dortmund und auch Hoffenheim ist jetzt kein Zuckerschlecken. Kann man sich jetzt in den Hintern beißen, dass man die wichtigen Spiele nicht gewonnen hat.
Ich habe mal eine Frage an dich, Tobi, weil ich habe auch noch das Bayern-Spiel gerade so im Kopf von der Eintracht und mir ist auch aufgefallen, wie gut die pressen. Hm. Und ich habe mich die ganze Zeit, ich habe das so geguckt und habe gedacht, so fuck, was ist denn das, was die so gut da drauf haben? Ich habe mich dann entschlossen, einfach festzustellen, dass die Spieler einfach intelligenter sind, weil die einfach so intelligente Laufwege immer wählen. Aber kannst du mal Licht ins Dunkel bringen, was genau, weil pressen müsste doch theoretisch jeder können, der rennt. Also, da gehört ja nicht so viel jetzt Fußballerisches dazu. Also müsste doch eigentlich das Pressing-System der Bayern relativ einfach kopierbar sein, oder nicht?
Ja. Darf ich, bevor du gleich inhaltlich wertvoll antwortest, kurz sagen, Pro-Clubs, ne?
Ja.
So, da mussten wir ja auch nichts anderes machen, außer zu rennen. Eigentlich, weil wir haben ja die physischen Möglichkeiten.
Aber das machen wir doch auch immer.
Ja, aber wir haben es ja auch nicht so gut gemacht wie andere.
Das will ich ja genau wissen.
Ja, das meine ich.
Genau.
Also das ist halt schon, man merkt, man muss schon.
Irgendwas steckt dahinter, was die Bayern auch enorm gut machen. Und mir fällt das immer wieder auf, wie gut sie die Passwege zustellen und die Leute zwingen, entweder zu einem unkontrollierten, weiten Abschlag oder halt zu einem riskanten Pass, der nicht selten dann eben abgefangen wird.
Da gehört natürlich zwei dazu. Einmal das Wollen, also dass du das wirklich willst. Es bringt jetzt nichts, das systematisch beste Pressing zu haben, wenn die Spieler nicht mit 100% durchziehen und wenn sie nicht mit 100% raufgehen. Weil wenn der ein Spieler im Mittelfeld eine Sekunde zu spät startet, dann hat der Gegner genug Zeit, um das Ding rauszuspielen. Das Zweite ist halt wirklich die Abläufe. Und da sind die Bayern unter Hansi Flick sehr viel besser geworden, weil sie erstens schon ganz vorne in vorderster Linie mit 3, teilweise 4 Mann pressen. Und dann das Mittelfeld ganz wuchtig nachrückt. Das sieht man sehr stark vor allen Dingen im Außenverteidiger am Davis auch, der teilweise sich wirklich weiter in der gegnerischen Hälfte tummelt. Und da gehen sie dann wirklich mit sehr intelligentem Nachrücken, aber auch mit einfach sehr viel zahlmäßiger Wucht. Also wenn du es theoretisch überspielt bekommen würdest, wäre es gar nicht so unanfällig, auch weil Boateng jetzt nicht der mega schnellste ist. Aber das kriegen die wenigsten Gegner hin. Und ich glaube, das ist einerseits, weil die Bayern das sehr, sehr gut machen, ja. Aber ich glaube auch, dass bei Bayern nochmal ein ganz anderer Respekt damit reinspielt. Ich glaube, dass wenn der FC Bayern auf dich zurollt mit dieser Wucht, das ist noch was anderes, als wenn du gegen Mainz spielst und die 1-1 dasselbe machen würden. Da merkst du schon, dass dann viele Gegner dann einen gewissen Respekt haben. Das hast du bei Dortmund gemerkt, die da eben nicht die halt alle wussten, wir sind geile Fußballer, wir spielen uns da trotzdem raus. Und da hat es dann plötzlich nicht mehr, da haben sie plötzlich nicht mehr ganz so viele Ballaufbauungen gemacht. Mhm. Aber viele Gegner wählen dann halt den langen Ball, weil sie denken, okay, das sind die Bayern, wir ballern den Ball weg und gut ist.
Es ist ja nicht nur das Pressing, was den Gegnern Angst abnötigt, sondern auch das, was danach kommt. Nämlich, wenn du den Ball verlierst gegen eine Mittelklasse-Mannschaft, ist die Chance, dass die aus diesem Ballbesitz wiederum nichts Brauchbares erzeugen können, deutlich höher. Bei den Bayern ist es so, wenn du im eigenen Verteidigungsdrittel den Ball an die Bayern verlierst, dann haben die Qualität, daraus auch direkt eine Chance zu kreieren. Und ich glaube, das ist der Faktor, woher die Angst kommt, dass du genau weißt, dieser Ballverlust, der wird auf jeden Fall wehtun. Und das ist eben bei einer Mannschaft nicht so.
Es ist ein Unterschied, ob du den Ball gegen Serge Gnabry verlierst oder gegen Marco Richter. Da sind Fußballspieler, glaube ich, genauso Menschen wie alle anderen Menschen auch.
Ja, genau. Sehr schön. Also, dann lass uns mal so ein bisschen wieder von unten das Feld weiter aufräumen. Mainz haben wir noch nicht besprochen. Mainz hat zu Hause gegen Hoffenheim verloren, was vermeidbar war. Also Mainz hat nicht unterirdisch gespielt. Und es ist insofern auch bitter, weil zum einen, glaube ich, sportlich, wie gesagt, nicht unbedingt nötig war, diese Niederlage. Und zum anderen eben, weil sie halt jetzt echt ganz, ganz tief da unten reingerutscht sind. Sie sind lediglich ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Sie haben nicht zuletzt aufgrund der Spiele gegen Leipzig ein ebenso katastrophales Torverhältnis wie alle anderen da unten. Und Bremen hat jetzt noch ein Nachholspiel. Wenn Bremen das gewinnt, mit mehr als 4 Toren, was ja durchaus realistisch ist, dann ist Mainz auf einem Relegationsplatz. Also die müssen verdammt aufpassen.
Ja. Mainz muss auf jeden Fall aufpassen. Jetzt seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen und auch ein schweres Restprogramm. Es kommt jetzt als nächstes nach dem Nachholspiel von der Eintracht das Derby, das Rhein-Main-Derby, Eintracht Mainz, dann gut Augsburg, dann aber noch Dortmund, Werder Bremen, haben wir schon drüber gesprochen, ne, wo es wirklich um alles geht. Und am allerletzten Spieltag sind sie noch auswärts. Aber gut, das spielt vielleicht nicht so große Rolle in Leverkusen, die zu dem Zeitpunkt vermutlich zu Hause die Champions League klar machen wollen. Also auch Mainz, wie du es auch schon gesagt hast, Mainz und Düsseldorf für mich auch momentan. Vorausgesetzt, Bremen macht seine Hausaufgaben, sage ich jetzt mal. Es kann natürlich immer sein, dass Bremen jetzt aus Gründen, die wir eh auch nicht dann verstehen, 5-mal verliert, dann ist es eh egal. Aber jetzt rein, wenn man es mal so neutral sieht, haben Düsseldorf und Mainz wirklich die deutlich schlechteren Karten hier in diesem Abstiegskampf.
Und es ist eben auch, da wiederhole ich mich jetzt so ein bisschen, auch ein Mindset, ein Momentum des Mindsets. Und Bremen.
Mindset oder Mindset?
Mindset.
Mindset.
Das Mindset-Momentum. Weil Bremen aus einer Situation kam und da wurden sie meiner Meinung nach eben auch so ein bisschen, so absurd das klingt, durch die Corona-Krise sportlich gerettet, weil da lagen sie am Boden.
So, freier Fall.
Ja, ist so. Da ging gar nichts bei Bremen. Und durch diese Pause, durch diese, wirklich ein Trainer würde ja dann normalerweise eine Auszeit nehmen, ja, und das, die haben sie halt bekommen und die haben sie genutzt und sie haben eben sich Erfolgserlebnisse errungen und die sorgen eben für eine positive Aufbruchstimmung in Bremen, dass die Spieler wieder an sich glauben, dass sie sagen, ey, jetzt packen wir das. Und das ist eben bei den anderen Mannschaften nicht so. Gerade Mainz, die kommen noch von einem höheren Tabellenplatz, für die ist der Fall noch tiefer, die Angst das noch zu verspielen, vielleicht noch größer. Düsseldorf ist von Anfang an im Abstiegskampf gewesen. Für die ist das wahrscheinlich nichts Neues und zu erwarten. Die kennen auch ihr Restprogramm. Aber ich meine, von all den Leuten da unten, obwohl sie am wenigsten Punkte haben, würde ich trotzdem am ehesten mein Geld auf Bremen setzen, eben aufgrund des Restprogramms und aufgrund des Momentums, was sie eben haben.
Es gibt auch wenig halt, was für Mainz spricht, so aus der Mannschaft heraus. Also jetzt nicht so, dass da irgendwie, dass die eine besondere Stärke haben. Sie sind defensiv nicht mega stabil. Sie haben Personalprobleme, dass sie jetzt mit Barco zum Beispiel auf Rechtsverteidiger spielen, den ich sehr schätze, aber der einfach auch kein Rechtsverteidiger ist, der einfach dafür viel zu offensiv spielt. Und sie sind halt vorne sehr abhängig von den Toren von Kaison. Und wenn der halt nicht trifft, dann hast du ein Problem so. Da hilft es auch nicht, dass Mateta wieder da ist. Und da ist halt sehr viel fehlende Balance, aber auch irgendwie so, das fehlt so ein Spieler, an dem du dich aufrichten kannst, der den Ball nimmt und dann damit was macht oder auch gegen den Ball ein Spieler, der dann im Zweifelsfall einen Ball gewinnen holt. Da fehlt halt, das ist halt so sehr unrund, wie die Mannschaft gerade läuft. Und das, was am meisten mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass halt vom Trainerwechsel Sandro Schwarz zu Achim Beierlorzer gar nicht so viel Unterschiede jetzt zu erkennen sind und gar nicht so, da fehlt jeglicher Trainereffekt. Mhm. Da gab es klar diesen 5-1-Sieg, glaube ich, im Hinspiel gegen Hoffenheim, aber sonst war da relativ wenig, dass man sagen kann, da gab es jetzt einen riesigen Effekt. Also die Karte haben sie auch schon gespielt. Mhm. Das könnte sehr, sehr eng werden für Mainz.
Ja, es macht mir natürlich auch ein kleines bisschen Hoffnung, ehrlicherweise, wenn ich die Restprogramme sehe und wie sie in verschiedenen Situationen jetzt gerade auftreten. Denn wenn man mal sieht, dass die Saison jetzt noch knapp 3 Wochen lang ist oder 3,5 Wochen oder so, glaube ich, dann sind das alles Faktoren, die du nicht unterschätzen darfst. Denn genau das, was ihr gesagt habt, ist ja jetzt für Bremen im Moment eine schöne Situation, dass du zwar wackelig, aber du punktest und das geht die ganze Zeit immer weiter. Du hast gar keine Zeit und gar keine Chance, darüber nachzudenken, was du machst. Jetzt musst du sofort gegen Frankfurt ran, dann ist die nächste Hürde gegen Wolfsburg und du hast im Moment so ein positives Gefühl, weil auf einmal mal ein Ding reingeht und gerade wenn du dir anguckst, wie das jetzt auch bei Mainz am Wochenende gelaufen ist und vor allen Dingen auch, wenn du siehst, wie sich so Mannschaften wie Düsseldorf da unten auch dann irgendwann während des Spiels in den Kreis bringen müssen, um sich quasi selber zu sagen, ey, wir müssen uns mal ein bisschen zusammenreißen hier, dann kann das alles noch Faktor werden. Ich sehe übrigens aber auch, und das ist vielleicht Überleitung, Union Berlin auch noch im Rennen, weil die nämlich auch einfach nichts mehr machen. Also und vor allen Dingen auch sportlich, dass alles sehr nach Luft geht raus, gerade aussieht.
Definitiv. Berlin in der Rückrundentabelle mit 11 Punkten, 14. Also haben tatsächlich da auch ein bisschen was eingebüßt.
Vor allen Dingen, ich würde immer jetzt aktuell nicht nur die Rückrundentabelle angucken, sondern immer diese Post-Corona-Tabelle.
Ja.
Weil ich glaube, das sind dann wirklich vergleichbare Daten. Seit Corona, seit der Corona-Pause haben halt sowohl Mainz hat 2 Punkte geholt und Berlin hat 1 Punkt geholt. Den haben sie gegen Mainz geholt.
Also. Ja. Also ich denke auch, dass der Trend auf jeden Fall gegen Union spricht, was insofern ganz lustig ist, weil Hertha exakt das Gegenteil ist. Also irgendwie haben die sich da in unterschiedliche Richtungen entwickelt in Berlin. Und die mischen auf jeden Fall mit. Also auch Berlin, das ist ganz interessant, die haben am letzten Spieltag Düsseldorf. Ja, das könnte auch nochmal interessant sein. Ansonsten haben sie noch Paderborn, Schalke jetzt als nächstes, die natürlich, jetzt haben wir drüber gesprochen, überhaupt nicht in Form sind. Also Union hat auf jeden Fall ein Restprogramm, was machbar ist. Deutlich leichter in meinen Augen als zum Beispiel Düsseldorf oder auch Mainz. Aber sie müssen das natürlich auch nutzen. Und so wie sie jetzt zuletzt gespielt haben,
was ist gerade echt zu wenig. Das Programm,
was das kann nicht sein, was da steht.
Was?
Union spielt nicht mehr gegen Frankfurt.
Das ist Werder Bremen spielt gegen Frankfurt nach dem Spiel. Ja, genau.
Ich habe noch eine Anmerkung zur Union kurz zwischendurch. Ich finde halt auch relativ interessant, wie im Moment Unruhe reinkommt, die eigentlich Union Berlin gar nicht braucht. Wenn du öffentlich darüber diskutierst, ob ein Stürmer jetzt wie viel Gehaltsverzicht er hat oder auch nicht und beide sich wie in so einer Gossip-Schlammschlacht quasi gegenseitig die Anwälte um die Ohren hauen, wer nun was gesagt hat und dann öffentlich, wer das Bruder vom Mitspieler, den eigenen Mitspieler öffentlich diffamiert, ebenso in den Social Media. Das sind jetzt alles Dinge, die sind jetzt nicht ganz so dramatisch, finde ich, aber es sind so kleine Stiche, die zeigen, dass innerhalb des Kaders offensichtlich nicht alles gerade ganz glatt läuft. Ja. Und ich weiß nicht, ob man sich eventuell, also ehrlicherweise nicht, ich verbinde nämlich Union Berlin nicht. Ich hoffe, die bleiben drin, aber es wirkt im Moment alles so, als ob sie da zu viel Punkte am Anfang geholt haben und jetzt eventuell nicht wie so ein Wagen, weißt du, der so bergab und dann ist der Motor ausgegangen und jetzt kommt der Berg und du musst wieder hochfahren und du zündest ihn nicht, denn das ist das im Moment klappt's nicht.
Könnte dann auf die Bremse treten und den Status quo halten.
Ja, genau.
In deiner Metapher, ich bin einfach nur in deiner Metapher.
Ja, so, ja. Mir geht's eher so bergab und dann musst du den Motor wieder starten, damit du hochkommst, so den Motor und das machst du nicht und dann versackst du so bei Bergauffahrt und dann fährst du nicht über die Ziellinie.
Was ich problematisch sehe, ist halt bei allen Teams, Union Berlin, da sind wir uns einig, die haben sehr stark halt von dieser Intensität gelebt. Also einmal diese Intensität im Spiel gegen den Ball, dass sie jeden Gegner auf ihr Niveau runterziehen konnten, aber auch diese Intensität im Stadion, dieses ganze Anderssein. Die haben ja auch sehr viele Punkte zu Hause geholt. Ja. Und das ist ihnen jetzt völlig verloren gegangen. So. Und die Intensität im Spiel gegen den Ball, die kriegen sie noch halbwegs auf dem Platz, aber auch nicht 100% richtig. Und aber dieses ganze Zuhause-Stadion, das funktioniert gar nicht mehr. Man hat ja im Hinrunde, hat man ja die Punkte eben geholt mit Siegen gegen Gladbach, gegen Dortmund, gegen Teams, die eigentlich besser sind. Und da hat man dann eben die aufs eigene Niveau runtergezogen. Und das funktioniert gerade gar nicht mehr, wohingegen die spielerischen Fortschritte, die man vor der Pause gemacht hat, Corona-Pause gemacht hat, die sind auch wieder gänzlich verloren gegangen. Das ist die ist so eine Mannschaft, die diese Pause und auch gerade dieser Zuschauerausschluss, der tut denen überhaupt nicht gut. Und ich weiß jetzt auch nicht, der Restprogrammplan, habt ihr schon gesagt, der klingt jetzt gar nicht so hart mit Schalke, Köln, Paderborn jetzt als nächstes Spiel. Da kann man schon mal gewinnen als Union.
Naja,
aber ist auch wieder die Frage, wie kannst du in das Spiel reingehen?
Ich glaube, für Union gibt es keine einfachen Spiele in der Bundesliga. Ja. Also die gehen in kein Spiel rein und sind irgendwie der Favorit. Klar, es ist leichter vielleicht dann gegen Schalke in der Krise als gegen Bayern auf Top-Niveau. Aber generell ist das, glaube ich, gerade bei Union so ein bisschen vernachlässigbar. Die werden sich in jedem Spiel müssen sie jetzt sich auseinanderreißen oder sich zerreißen, um die Klasse zu halten. Egal, gegen wen es geht.
Ja, da sind im Zweifel 4 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf dann doch noch das, was dich über die Ziellinie retten kann oder so. Also es ist ganz spannend zu sehen, wie es gerade passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also die gerade so diese direkten Duelle dann zum Ende der Saison werden sicherlich dann auch echt spannend werden. Ne? Also Bremen dann nochmal gegen Mainz am vorletzten Spieltag, Düsseldorf gegen Union am letzten Spieltag. Ist natürlich schön aus neutraler Sicht, wenn es da auch noch um was ginge. Ne, einfach zum Zugucken. Mainz am vorletzten Spieltag gegen Bremen. Habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht mehr. Habe ich schon gesagt, ne? Ja.
Ja.
Also das ist ja ist doch für den neutralen Zuschauer auch ganz spannend. Wer ebenfalls bei 31 Punkten steht, ist der FC Augsburg.
Lass noch zwei Sätze zu Gladbach sagen, oder? Oder nicht?
Ja, gut, ja, können wir gerne machen. Stimmt.
Also,
ich habe jetzt die Gegner ein bisschen übergangen, weil ich jetzt
ja, passt auch, Abschießkampf ich, für ich hatte nur gerade hier noch die Statistik offen, weil die kam ja, ich will nicht aus einer Krise sagen, aber haben jetzt zumindest dann auch mit dem Unentschieden in Bremen und davor der Niederlage gegen Leverkusen war ja auch so ein bisschen die Frage, Kuwades Gladbach, weil die ja da oben noch in dem Champions-League-Kampf sind. Und ich glaube, wenn die jetzt hier verloren hätten, dann wäre das dann auch bitter gewesen für Gladbach. Und insofern durch den Sieg aber jetzt noch voll dabei, wenn es um die Kämpfe, sogar um die Vizemeisterschaft geht für Gladbach. Finde ich insofern interessant, weil ja, das echt, dass Gladbach jetzt so zu Dortmund und Leipzig und Leverkusen diese Saison aufgestiegen ist. Nicht, dass das überraschend ist, da wird seit Jahren wirklich sehr gut gearbeitet. Max Eberl, wirklich kann man nur den Hut ziehen, keine Frage. Aber kann man ja dann auch mal erwähnen, dass da ein neuer Riese sozusagen sich irgendwie entsteht. Wenn die jetzt nicht Quatsch bauen, ne? Aber so wie ich das Gefühl habe, schaffen die es auch immer wieder, neue Talente zu finden, wenn sie welche verkaufen, viel Geld mit denen einzunehmen. Müssen noch gegen die Bayern ran über nächsten Spieltag. Und dann ist da für Gladbach, also Restprogramm Freiburg als nächstes, dann wie gesagt Bayern, Wolfsburg, Paderborn und am letzten Spieltag gegen Hertha. Also Gladbach auf Champions League-Kurs kann man ruhig auch mal. Kann man sagen. Und auch coole Geste auch von Thüram. Den Kaepernick, das Kaepernick-Knie kann man auch an der Stelle, weil wir auch am Anfang ja über das Thema geredet haben, auch durchaus mal erwähnen. Ja.
Gladbach ist halt so eine Mannschaft wie Dortmund. Wenn die einmal in diesen Offensivrausch gespielt haben und wenn deren Vertikalspiel funktioniert und Thüram und Player dann mit Vollwucht aufs Tor durchstarten, dann sind die nicht aufzuhalten. Und wenn du dann eins nur hinten liegst, dann schaffen die das halt, weil sie erstens sich hinten gut rauskombinieren können und zweitens halt eben immer genau diese wissen, wie sie die Stürmer einzusetzen haben, wie sie es hinbekommen, dass die Stürmer mit Gesicht zum Tor sprinten können. Wenn du da eins nur hinten liegst, dann hast du Riesenprobleme gegen Gladbach. Und das haben sie jetzt hinbekommen gegen Union relativ früh und haben es dann auch relativ, fand ich, souverän gemacht. Selbst nach dem 2-1 sind sie dann sofort wieder ins Spiel zurückgekommen, haben direkt das 3-1 hinterhergeschoben und das alles wieder beendet. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, das war schon eine sehr, sehr gute Steigerung im Vergleich zu unter der Woche gegen Bremen.
Mhm. Ja, also Gladbach nach wie vor oben dabei und man hofft natürlich, diese Saison auch mit dem Champions League-Platz zu vergolden, den sie letztes Jahr ja knapp verpasst haben. Ne? Auch da hatten sie unter Hacking kein schlechtes Jahr. Da hat es nicht ganz gereicht, aber ich finde, sie haben sich auch sportlich nicht nur auf dem Trainerposten, sondern eben auch auf dem Feld nochmal verstärkt.
Genau das, was sie ja wollten, wo wir noch drüber geredet haben, warum entlässt man einen erfolgreichen Trainer eigentlich? Und jetzt sehen wir es aber, weil es eben auch spielerisch neuen Wind gibt.
Ja, müssen wir eben gucken, dass es am Ende nicht wieder Platz 5 wird. Das wäre natürlich dann.
Ich glaube, das wird auch ein richtig, richtig spannendes Rennen da oben, ne? Weil du mal siehst, weil Leverkusen hat keine Lust, irgendwas herzuschenken. Gladbach kämpft um jeden Punkt. Leipzig, wenn du siehst, wie Nagelsmann da an der Linie rumgeflucht hat gegen Köln. Also das kann richtig spannend oben da sein. Es ist halt krass, für die Liga auch zu sehen, wie sich die fünf Top 5 da auch so wirklich schon abgegrenzt haben. Also passiert gar nichts mehr. Aber das wird noch ein richtig spannendes Rennen. Und weil damit dann auch, ich glaube, auch bis zu Bayern wahrscheinlich auch so da oben nicht nachgelassen wird, gegen wen du auch immer spielen wirst. Das heißt, jeder, der sie kriegt, die von oben, der wird auch ein Problem haben im Spiel.
Ja, das stimmt. Auch wir können auch da mal eben so ein bisschen noch mal aufs Restprogramm schauen. Das ist für Gladbach vielleicht sogar noch mit am schwierigsten, denn die haben jetzt die Bayern noch und Wolfsburg, die auch ganz gut drauf sind und die Hertha am letzten Spieltag, die auch unter Labbadia sehr gut funktionieren. Zunächst geht's jetzt aber gegen Freiburg, weiß man immer nicht, was man kriegt. Und dann hast du Leipzig, die haben im Prinzip nur noch Dortmund so richtig als Brocken, ansonsten noch Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf und am letzten Spieltag Augsburg. Leverkusen hat noch die Bayern, zu denen sie müssen. Mainz am letzten Spieltag. Also es ist Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, es wird Leverkusen tatsächlich bis zum letzten Spieltag spannend. Was denn?
Leverkusen, Bayern, Schalke, Köln, Hertha, Mainz.
Ja.
Und du es gerade nur halb vorgelesen hattest.
Genau. Ja, jetzt gegen die Bayern am nächsten Spieltag. Das wird auch ein spannendes Spiel. Leverkusen ist sehr gut drauf. Jetzt gegen die Bayern. Mal gucken. Du hoffst natürlich, dass Bayern gewinnt, ne? Aber viel Stolperfallen haben die nicht mehr.
Ich bin ja, immer, aber also du hast ja vorhin bei Bremen so das, also ich sehe das null, ne? Also Werder Bremen gegen Bayern München, selbst wenn sie mit der zweiten Mannschaft spielen, das wird ein unangenehmes Spiel, weil du das merkst du halt auch so im Spiel wie gegen Düsseldorf an, egal wie sie durchwechseln, die würden alle und dann spielt, wie heißt er nochmal, Cuisson, ich spreche seinen Namen aber falsch aus. Cuisson, der ist Gladbach.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Der halt auch das logischerweise die Chance sieht, endlich mal eine Rolle zu spielen. Und das gilt für allen anderen. Cilci hat auch immer genau eine Viertelstunde Zeit, um mal zu zeigen, dass er länger als 15 Minuten spielen will und so. Und das wird die ganze Saison weitergehen. Diese Bayern-Mannschaft ist so voller Selbstbewusstsein gerade, dass ich glaube, da gibt es keinen Gegner mehr, der diese Saison irgendwie gefährlich werden kann.
Ja, das werden wir mal sehen. Das ist ja alles Zukunftsmusik, ja, ne? Das können wir ja gleich wissen.
Genau.
Gut, dann lass uns mal weiter galoppieren hier. Wen haben wir noch nicht besprochen? Frankfurt. Ja, so der gute Hinweis. Frankfurt, aber das muss warten, denn wir machen jetzt eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Hallo ihr lieben Freunde des Fußballs, herzlich willkommen hier, wo selbiges schlägt, bei Bundesliga. Wir haben schon viel diskutiert und analysiert und machen natürlich genau dort weiter, wenn wir heute jetzt wieder mal über die Eintracht reden aus Frankfurt. Und da sieht es ja ganz gut aus. Einige Leute an diesem Tisch hatten ja schon schlimmste Befürchtungen. Dann kam aber das Spiel, was alles verändern sollte. Nämlich das 2:1 in Wolfsburg.
Ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Befreiungsschlag für die Eintracht. Wenn sie das verloren hätten, wäre es auf jeden Fall richtig finsterer Abstiegskampf. Gerade vor dem Spiel in Bremen wäre man also richtig mit Druck gewesen. Weil wenn du dann gegen Bremen nicht einen Dreier holst, dann würde in Frankfurt in der Tat der Baum brennen. Alles konjunktiv, weil jetzt, finde ich, kann man einigermaßen entspannt in diese Partie gegen Bremen gehen, weil man noch genug andere Partien auch hat. Bremen muss eigentlich gewinnen, die Eintracht kann gewinnen, sage ich mal. Ein Unentschieden wäre aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil man damit immer noch Bremen auf Distanz hält. Zum Spiel selbst kann man sagen, ja, kann man, also Wolfsburger Fans würden wahrscheinlich sagen, es ist ein glücklicher Sieg. Ich finde, es war ein erkämpfter Sieg, der durch den Kampf dann auch nicht komplett unverdient war. Wolfsburg hatte mehr vom Spiel letztendlich, aber auch nicht so viele Großchancen. Die paar Großchancen, die sie hatten, hat Kevin Trapp dann auch wunderbar gehalten. Und ja, es war ein dreckiges Spiel. Ich finde es aber insofern okay, weil langweilig dich?
Nee, überhaupt, ich denke nach.
Aber worüber?
Über die Eintracht.
Überhaupt nicht, aber egal. Weil man muss sagen, dieses 3-3 vom Spieltag davor, haben wir jetzt auch gar nicht groß drüber geredet, gegen Freiburg, das hätte eigentlich, also in einer gerechten Welt wäre vielleicht das Spiel gegen Wolfsburg verloren oder unentschieden und dafür hätte man 5-0 oder 6-0 gegen Freiburg gewonnen. Aber Fußball ist halt irgendwie verrückt. Du hast irgendwie 35 Torschüsse gegen Freiburg und gewinnst nicht. Und du hast 3 gegen Wolfsburg und gewinnst. Es ist manchmal Fußball auch einfach kurios und man kann es nicht alles erklären, aber es war für die Eintracht ein enorm wichtiger Sieg, glaube ich.
Ist auch emotional mehr erzwungen gewesen, glaube ich, ne? Oder? Also es wirkte, wenn, soweit ich das bei Frankfurt mitgekommen, dass wirklich auch die gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt einfach. Und da Wolfsburg eine riesengroße Wundertüte ist, was ich nicht erklären kann, denn jedes Mal, wenn ich eine Prognose darüber abgeben wollen würde, geht das in die andere Richtung. Das muss wieder Herr Escher machen am Ende. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Frankfurt in Wolfsburg Punkte holt.
Und, ja, vor allem nachdem die, was haben die, 4-1 gegen Leverkusen gewonnen davor, den Spieltag? Ja, also das genau. Ist eh ganz strange. Aber ja, das sind halt auch manchmal Nuancen, ne? Also manchmal schießen sie den Torwart an, manchmal schießen sie das Tor rein.
Ja, ich meine, das Siegtor ist ja auch ähnlich, ne? Ich glaube,
ich fand Wolfsburg nicht schlecht. Also ich fand die echt, man hat schon die spielerische Qualität gesehen. Sie haben auch eigentlich die richtige Taktik gegen die Eintracht, wie alle halt diese auf Ballverluste spekulieren, dann schnell nach vorne in die Schnittstellen. Und das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Aber haben halt hinten auch ein bisschen was zugelassen. Und ja, also Wolfsburg ist aber echt so ein bisschen komisch diese Saison. Hm.
Ja, das hat halt, der hat halt diese Dreifachchance und Weghorst da gehabt, die das ganz gut zusammenfasst, wenn Weghorst da irgendwie einen von rein auch noch besser schießt, dann
ja, stimmt.
Das ganz anders aus. Aber es ist halt schon so, dass die extrem von ihrer Intensität leben und dass Spiele mit Wolfsburg-Beteiligung jetzt auch selten richtig gut anzuschauen sind, weil die jetzt ja schaffen, den Spielfluss komplett kaputt zu machen und selber jeden Ball sofort nach vorne jagen. Also das ist dann, wenn du halt so auf Intensität stehst, ist das geil, aber ansonsten ist das so immer relativ zerfahren, die Spiele auch, weil jetzt auch gegen Frankfurt hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl. Ja, und sie haben halt momentan, das kriegen es halt auch nicht hin, dass alle Spieler zur gleichen Zeit gute Form haben. Jetzt war Mbabu sehr stark, Brekalo auch sehr präsent, Schlager kommt wieder ein bisschen in Form. Dafür kam von Rissouillons Seite sehr wenig an diesem Nachmittag und Weghorst trifft momentan halt gar nichts mehr. Und deswegen, das ist halt auch so ein bisschen die Erklärung dieser Wankelmütigkeit, weil immer nur ein Teil der Mannschaft halbwegs in Form ist und der andere Teil nicht.
Nimmst du das persönlich mit Weghorst?
Das nehme ich ein bisschen persönlich, ja. Weil es war halt schon so, Trapp weiß, glaube ich, selber nicht, wie er zwei von diesen drei Dingern da gehalten hat, von dieser Riesenchance da, wo Trapp ja da einfach wirklich sich reinstürzt. Das hat auch richtig geil gemacht, aber der Ball fliegt dann halt jeweils gegen ihn, gegen die Hand so und du denkst so, ah. Ja, Weghorst, der ist so ein bisschen, hat so ein bisschen sein Mojo verloren vor dem Tor einfach. Und das nehme ich auch persönlich, weil er hätte sich auch ein bisschen sagen können, Mensch, für meinen guten Freund Tobi, da mache ich noch die zwei, drei Dinger, die fehlen.
Wie viele Hütten hat er denn jetzt?
Nicht genug, nicht ansatzweise genug.
Nö, das muss man leider sagen. Da hat sich jemand komplett verschätzt.
Nicht ansatzweise
genug. Ja. Aber kratzt das so ein bisschen an deinem Mythos als Experte, wenn du dich da so vertan hast?
Definitiv.
Ja gut, ja, 11 hat er.
Boah, 11 von 25?
Ja, also 11 macht aber fast jeder Stürmer irgendwo, der nicht gerade beim Absteiger ist. Ne? Also
wobei Schalke eigentlich wäre froh bei jedem Stürmer mit 11 Toren. Also.
Ja, bei Bremen auch. Ich glaube, wir haben nicht mal einen mit 5.
Ja, aber ich habe neulich mal geguckt, was unsere Vorhersagen von der Saison waren. Und da bin ich, glaube ich, da bin ich gespannt. Da war ich, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, in welcher Kategorie?
In der Kategorie Absteiger kann ich noch hinkommen. Ich glaube, die Kategorie Enttäuschung kann auch hinhauen. Und Meister habe ich, glaube ich, auch als Einzige hier am Tisch richtig getippt.
Ja.
Aber das zu Beginn oder in der Halbserie?
Das war ja kein Mut. Zu Beginn. Okay. Als ich auch noch Weghorst irgendwie gelobt habe.
Das waren noch Zeiten.
Da waren
wir noch jung und unschuldig. Naiv.
Da habe ich noch einen Hoffenheimer Linksaußen als Überraschung der Saison gewertet, der dann auf 8 verschiedenen Positionen in seinem Verein gespielt hat, nur nicht auf Linksaußen. Ne?
Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit Hoffenheim. Die haben wir schon gehabt. Die haben ja in Mainz verloren. Haben wir ehrlich gesagt relativ wenig, weil ich habe mir gar nicht über Hoffenheim geredet. Aber so ist es halt. Hoffenheim, die sind Siebter, haben 42 Punkte. Also die sind punktgleich mit Wolfsburg. Die sind genau hinter diesem Quartett Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Und es ist einfach, diese Mannschaft kann ich einfach nicht fassen. Manchmal spielen die den letzten Rotz, dann spielen sie wieder überragend, dann lassen sie 1000 Chancen aus und dann ich weiß nicht, was ich aus Hoffenheim machen soll. Sag ich ehrlich. Die sind für mich eine absolute Wundertüte, die größtmögliche Wundertüte.
Haben wir nicht über Mainz und Hoffenheim
gesprochen? Ja, aber nicht wirklich über Hoffenheim. Aber wir haben ein bisschen über Mainz noch geredet, weil wir da im Abstiegskampf waren und da natürlich eher diese Vereine ein bisschen mehr besprochen haben. Lass mal über die Hertha reden. Jetzt wird's so langsam erfreulich. aus Berliner Sicht zumindest. Denn unter Bruno Labbadia mutiert Hertha zu dem Selbstbild, was sie von sich haben, nämlich zu einer erfolgreichen Fußballmannschaft, gewinnen auch gegen Augsburg, haben Glück ist übertrieben, aber sie haben schon auch zwei Seiten gezeigt. Sie haben 1-0 geführt, das war eine Phase, in der die Hertha gut gespielt hat, dominant war. Und dann gab es aber auch eine Phase, in der sie Augsburg haben kommen lassen und Augsburg sehr viel Druck gemacht hat. Und dann war das 2-0 dann in der, 94. Minute oder so, war dann wirklich der Sargdeckel in allerletzter Minute. Aber das hätte auch mit ein bisschen mehr Pech 1-1 ausgehen können. Ich erinnere an den Lattentreffer von Richter. Ja, wenn der reingeht, dann geht's 1-1 aus vielleicht. Also es war jetzt nicht alles Labbadia.
Alles Gold, was glänzt. Nee, ich fand auch, sie haben es wieder in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Und du hast ja wieder gesehen, dass diese Labbadia-Elf, die er da aufgestellt hat, mit sehr viel Erfahrung, Pekarik auf Rechtsverteidiger, Skelbert im zentralen Mittelfeld, Darida wieder da, Ibisevic vorne drin, dass diese A-Elf sehr gut funktioniert, dass die genau wissen, was sie tun sollen. Aber es ist jetzt auch, glaube ich, das vierte Spiel dann in Folge gewesen, wo sie relativ wenige Änderungen hatten. Und wenn dann Änderungen, dann nur auf den Flügelpositionen, wo es halt nicht so viel ausmacht, läuferisch. Da hast du schon gemerkt, dass die Mannschaft A, nicht mehr ganz 100% im Saft war und B, dass dann, als dann die Wechsel gekommen sind, als sie dann sehr viel gewechselt haben, dass das nicht 100% so funktioniert, wie es mit der A-Variante funktioniert. Weil die A-Variante mit Skelbert vor der Abwehr, mit Grujic, die immer wieder in die Halb-, auf die Ausverteidigerposition sich fallen lassen, dann die Ausverteidiger vorrücken, Flanken schlagen. Diesmal war es, glaube ich, Mittelstädt mit einer Flanke vor dem Tor. Dass halt diese A-Mannschaft funktioniert sehr viel besser als die B-Mannschaft. Und das ist, wird jetzt der nächste Schritt sein von Labbadia, ob er es schafft, diese müde A-Mannschaft, ob er da noch 2-3 gute Spiele rausquetschen kann oder ob er langsam auch da an der Aufstellung ein bisschen was verändern muss.
Ich auch gespannt.
Wichtig noch zu erwähnen, Wladimir Darida hat jetzt am Wochenende den Rekord geknackt, was gelaufene Kilometer angeht in dieser Saison. Also ist mit über 14 Kilometern mehr gelaufen als je ein Spieler zuvor in dieser Saison.
Nicht schlecht,
das freut mich für ihn. Was war der höchste Rekord bisher allgemein? Weißt du das auch, Tobi?
Das weiß ich nicht aus dem Kopf.
Das wird immer ganz interessant, aber ich finde das schon beachtlich, wie insgesamt Hertha sich da offensichtlich auch in dieser Situation, also in diesem Punkt, nicht in dieser Situation, in diesem Ding neu aufgestellt hat und wie simpel dann doch hier diese alte Regel von wir setzen einen neuen Trainer ein und wir machen damit alles besser, hier wieder funktioniert. Mhm. Was ja bei manchen Vereinen nicht der Fall ist, aber hier kannst du, spielst du auf einmal mit und kannst am Ende der Saison noch europäisch sein. Also es ist schon echt absurd, wenn man sich überlegt, dass die zwischendurch eigentlich noch unter Klinsmann eher Abstiegskandidat waren.
Ja, aber gut, das war jetzt nicht unbedingt Klinsmann zu verantworten, sondern das war ja vorher auch schon
doch, nicht anders. Doch, das war 100% Jürgen
Klinsmann. 100%, das steht aber in seinem Tagebuch anders.
Ja, das lügt aber nicht. Ich hab die andere Version, ich habe die von Preetz.
Die Preetz-Tagebücher?
Preetz-Tagebücher, da steht das drin.
Ja. Na gut, die Historiker werden entscheiden. Preetz.
Freue mich schon, wenn Til Schweiger das verfilmt, ey.
Das ist so ein Google Doc, das ist so ein Online, das wird ständig aktualisiert. Ich kann mal gleich nachgucken, was am 2. Juni drinsteht. Mach ich nebenbei.
Mach das mal. Gut, dann würde ich gerne noch länger über Hertha reden, weil jemand im Chat die Zeit stoppt. Einfach noch irgendwas, tolles Logo.
Augsburg vielleicht.
Hertha. Das ist mein Motto. Ja. Auch meins. Denn so kommt man gut durchs Leben.
Hertha hier, Hertha da.
Augsburg vielleicht noch, weil die ja noch im
Abstiegskampf stecken. Augsburg, aber vor allen Dingen auch Hertha.
Ja.
Es wird Hertha für Augsburg jetzt unten im Keller.
Ja.
Ja, weil die sind auch nur noch plötzlich 4 Punkte vor Düsseldorf.
Und die holen wir uns auch noch.
Die haben jetzt auch nicht so den Riesenschritt gemacht mit dem Trainerwechsel. Das ist ja so ein bisschen die untergangene Geschichte, weil alles über diesen geilen Trainerwechsel in Berlin redet und über Labbadia. Dieser Wechsel zu Herrlich hat jetzt, sie haben jetzt 4 Punkte geholt. Okay, ein Sieg auf Schalke, 0-0 gegen Paderborn. Das ist jetzt auch nicht das Grüne vom Ei.
Also ich fasse die Sendung zusammen. Alle steigen ab.
Das Grüne vom Ei ist das, das verfault ist, oder?
Ja, das Grüne vom Ei.
Es kommt ehrlich gesagt aufs Tier an. Also noch ist ja, also man weiß zum Beispiel nicht, welche Farbe hat ein Dinosaurier.
Naja, man weiß schon.
Was?
Also guckst du nicht Pepper Woods?
Dinosaurier?
Also die sind noch
ganz Schweine.
Ja, aber die gehen ganz oft ins Museum, um sich
auf Modern
Dinosaurs.
Dinosaurs.
Modern Dinosaurs.
Ja gut, das hat
was. Warum beleidigst du Pepper
Woods? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Trainerwechsel relativ verpufft ist und dass diese Mannschaft jetzt immer noch ganz gut gegen den Ball ist, aber auch mit dem Ball nicht viel besser geworden ist. Okay, ist ein Abstiegskandidat. Und da fehlt jetzt auch so dieser Riesensprung von Schmidt zu Herrlich, der da mega Hoffnung macht.
Ja.
Ist denn das Bestprogramm?
Für Hertha?
Für Augsburg.
Oder was? Ja, da haben wir gefunden, glaube ich, haben wir es noch nicht beleuchtet. Das ist okay, also die spielen jetzt gegen Köln, dann haben sie Mainz, also das sind zwei machbare Aufgaben. Hoffenheim kann man auch was machen, dann haben sie Düsseldorf, sollte man auch was machen. Und am letzten Spiel haben sie Leipzig. Also ich denke, in Augsburg muss man den Klassenerhalt vor dem 34. Spieltag möglichst dingfest machen. Man will sich, glaube ich, nicht auf ein Spiel gegen Leipzig verlassen. Aber ganz ehrlich, also Köln, Mainz, Hoffenheim, Düsseldorf ist vergleichsweise human für Augsburg. Das hat man in der eigenen Hand.
Ja.
So, also Düsseldorf hat es da wirklich wesentlich schwerer. Ja, ich bin ja mal gespannt, was Heiko Herrlich aus Augsburg macht. Er war ja mal in Leverkusen, überraschend damals. Und jetzt in Augsburg, mal gucken. Gut, Dann haben wir noch, was haben wir denn noch, Leute? Was haben wir denn noch übrig auf der Platte? Freiburg gegen Leverkusen, ne? Das Freitagsspiel. Gegen eben von mir erwähnte Leverkusener. Ja, für Leverkusen war das nach dieser Niederlage in Wolfsburg auf jeden Fall ein wichtiger Dreier. Havertz hat das Tor gemacht, wie so oft in letzter Zeit. Und es war mal wieder ein richtig schickes. Der ist richtig gut in Form. Hat Schwolo getunnelt, aber auf eine Art und Weise, die so. Man, das war wirklich eigentlich die einzige Möglichkeit, wie er den Ball noch hätte reinkriegen können. Und das hat er, glaube ich, echt bewusst gemacht. Also der Typ ist einfach richtig, richtig gut drauf. Kai Havertz hat sich dann leider verletzt. Freiburg hat das gar nicht so schlecht gemacht. Zumindest auch zum Ende hin noch einmal Druck entfaltet. Aber Leverkusen hat richtig viel Ballbesitz gehabt. Und die haben es auch, ja, auch verstanden, in weiten Phasen des Spiels einfach durch diesen Ballbesitz das auch zu kontrollieren.
Ja, ist jetzt auch so ein bisschen fast so die Freiburger Saison zu sagen, wenn Streich nach dem Spiel sagt, das war ein perfektes Spiel von uns, weil sie eben es in der in dem Spiel zwar geschafft haben, die Leverkusener Offensive, die so brillant ist, über 90 Minuten hinweg fast zur Wirkungslosigkeit zu verdammen. Aber sie selbst hatten auch nur einen Schuss aufs Tor abgegeben, hatten zwar die Riesenchance durch Höhler kurz vor der Pause, aber ansonsten war das relativ mau nach vorne.
Ja, beim Stand von 0-0, ne, muss man dazu sagen.
Stand von 0-0, ja, aber sonst war das relativ mau nach vorne. Und da kann man dann zusammenfassend sagen, die können halt jeden Gegner ärgern, Intensität, Spiel gegen den Ball. Und wenn es dann darum geht, selber offensiv was zustande zu bringen, wird es schwierig. Und da hat Freiburg dann große Schwierigkeiten, sagt auch so ein bisschen das Torverhältnis von 38 zu 41.
Ja, aber ja, man vergisst manchmal so, ne, weil Freiburg so lange da jetzt schon oben mit dabei ist, vergisst man manchmal, was vielleicht die eigentlichen Ambitionen des Clubs sind.
Das stimmt, ja.
Ne, und wenn man, also gegen Leverkusen kann man gerade unter Ausschluss von Fans auch mal 1-0 verlieren und Leverkusen ist ja wirklich gut drauf.
Das war jetzt auch überhaupt nicht als Kritik an Freiburg gemeint, weil Freiburg ist halt eine Mannschaft, die eigentlich weiter unten reingehört. Die spielen eine Wahnsinnssaison und die machen halt das, was sie können und das, was sie nicht können, wissen sie ganz genau. Und jetzt hat es halt gegen Leverkusen nicht ganz gereicht, aber es war halt so in dem Sinne ein Sinnbild von dem, was sie können und was sie nicht können. Mehr sage ich dazu nicht. Und Platz 8 ist ja auch ein wirklich ein guter, okayer Platz. Nur jetzt kann man sich so ein bisschen von Europa langsam verabschieden, auch wenn es da um den Europa die Platz ein kleines Schneckenrennen gibt.
Ja, es ist in der Tat ein Schneckenrennen. Man hat das Gefühl, niemand will in diese Euroleague, oder?
Also ich kann von mir aus sagen, ich will nicht mehr. Erstmal. Ein, zwei Jahre Pause reicht. Ich darf jetzt mal jemand anders Dreifachbelastung ausprobieren mit einem mittelmäßigen Kader. Gucken, wie sich das auswirkt.
Warum guckst du Nico an? Der Bremen hat auch einen super Kader.
Wir wären auf jeden Fall für die Dreifachbelastung wie gemacht, würde ich sagen, im Moment.
Ja. Ist eigentlich schade, dass sowas mittlerweile halb schon so als Strafe angesehen wird. Oder dass du dich als Verein wirklich fragen musst, ob, also fragst dich's ja nicht, du versuchst immer zu gewinnen und guckst dann, wo du landest, aber, ja. Aber es ist schon so, dass man, also wenn ich jetzt sage, naja, mal so eine Saison mit normaler Belastung, wo man auch mal wieder gescheit planen kann und so, hat auch was für sich. Also das ist eigentlich schade. Eigentlich schade. Eigentlich solltest du doch Feuer und Flamme für so ein Event sein.
Ja, es gab vor ein paar Jahren eine Saison, da, als Köln dann Europapokal gespielt hat, da kann ich mich daran erinnern, dass Bremen am letzten Spieltag gegen Köln verloren hat und damit den Europa-League-Platz nicht erreicht hat, sondern Köln. Und ich war dankbar. Und das ist traurig, wirklich traurig.
Ja, das spricht nicht für diesen Wettbewerb auch. Also die glorreichen Zeiten sind einfach für die Euroleague vorbei. Das ist die Champions League hat leider, das ist auch ein bisschen die Evolution des Fußballs. So, die Champions League hat wirklich komplett die Euroleague an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt und
Also gibt es immer noch für so Mittelklasse-Vereine wie Hannover 96, die haben ja auch da relativ geile Jahre verbracht. Da ist das schon noch ein Ereignis, so, um auch Euroleague zu spielen.
Wenn man da,
das ist ja das Problem. Doch, das ist ja das Problem, weil ich persönlich bin ja, also wenn ich mir den Spielplan von Eintracht Frankfurt in den letzten zwei Jahren angucke, wo sie überall waren, gegen wen sie gespielt haben, das waren alles mitreißende Spiele, wie sie es gemacht haben. So, weißt du selber, Eddie, das ist auch einer der, ich war ein paar Mal dabei, das ist auch einer der Gründe, warum meine Sympathie für deinen Verein auch über diese Zeit größer geworden ist, weil ich auch dieses ganze Feuer auch im Umfeld und auch von allen Rap-Kollegen, die ich kenne, die alle Frankfurter sind und so, das hat mich schon alles mit eingenommen und ich finde, diese Energie ist nach wie vor hoch faszinierend. Ich bin Frankfurt auch sehr dankbar für die zwei Jahre. Wenn du dann siehst, dass wir in der Bundesliga aber im Moment ja im Prinzip einen Zweikampf zwischen Wolfsburg und Hoffenheim haben, dann macht es den Wettbewerb halt noch
bedeutungsloser, weil aber auch beide Mannschaften im Prinzip ja die ganze Saison genauso spielen, dass sie eigentlich viel zu schlecht für die Plätze da drüber sind, aber dann auch gut genug, um alles da drunter irgendwie von sich fernzuhalten. Und wenn das bedeutet, dass das dann Europa League aus der Bundesliga ist, dann macht es noch mehr Bedeutungslosigkeit. Also ja, bedeutet es noch mehr Bedeutungslosigkeit.
Das Ding ist halt auch, als ohne. Die Eintracht hat es ja nicht mal geschafft, sich dafür zu qualifizieren, sondern nur, ich glaube, weil Mainz am letzten Spieltag letzte Saison gegen die Bayern gewonnen hat oder so. Wie war das irgendwie so? Irgendwas war dann. Auf jeden Fall waren wir auf Schützenhilfe von Mainz, ich vergesse sowas immer, angewiesen. Sind sie ja überhaupt da reingerutscht und hast dann auch noch Euroleague-Qualifikation. Also da hast du ja auch noch mal extra Strapazen, ist die Sommerpause noch extra kurz. Und also das ist schon für einen Verein durchaus, muss man sich gut überlegen. Und wenn du dann auch noch davon ausgehst, dass vielleicht sogar der einzige Bonusfaktor, nämlich das Publikum, vielleicht sogar erstmal wegfällt, ja, dann ist es ja gleich so, wo du dir denkst, naja, also.
Ja, da bin ich bei euch. Also ihr armen
Vereine,
die Euroleague. Das ist echt
ein großes
Problem für euch. Also ich könnte mir kaum vorstellen, wie das sein muss, wenn man die Euroleague ertragen muss und das auch noch zwei Jahre hintereinander und dann teilweise sogar bis ins Halbfinale und so. Boah, ey.
Ätzend, ja.
Da würde ich richtig zugrunde
gehen. Aber du verstehst davon nichts.
Da würde ich wirklich leiden wie so ein Leithammel, whatever.
Frankfurt ist letzte Saison da reingekommen, weil Mainz Hoffenheim geschlagen hat nach Rückstand. Und Frankfurt trotz einem 1:5 in München noch Europa
League. So rum war es. Irgendwas mit Bayern und Mainz. Das ist mein Gehirn.
So, Leute, wir haben keine Zeit mehr. Wir reden natürlich auch nicht mehr über andere Sachen.
Wie? Nicht mal mehr über den HSV?
Nee.
Es fehlt mir, glaube ich, noch ein Spiel, oder? Wir haben Köln gegen Leipzig noch nicht.
Ach so, ja, stimmt.
Das war gestern.
Ja, munteres Spielchen, muss man sagen. Köln
Das wirkte wirklich wie so ein Trainingsspiel mit lauten Ansagen eines Trainers, der unzufrieden war. Okay, ihr habt das defensiv gerade schlecht gemacht, jetzt drehen wir es um, ihr macht es vorne besser, zack, Tor. Also das war Geisterspiel ad absurdum.
Ja, das stimmt. Köln hat, finde ich, ganz gut mitgespielt. Die haben es wirklich zu einer munteren Partie gemacht und Leipzig hat aber auch echt einfach Qualität, ne? Also das muss man einfach sagen. Die Jungs haben echt Qualität. Die machen schon, wenn man jetzt mal alles drumherum ausblenden möchte, können die schon sportlich Spaß machen. Ja, und Köln, finde ich, ja, haben sich wacker verkauft, haben sie nie abschießen lassen, Modest mal wieder getroffen und hatte sogar noch eine große Chance nochmal. Ich glaube, wäre das 4-3 gewesen? Der nochmal hatte, wäre es nochmal ein bisschen interessanter gewesen. Oh, Spaß gemacht zum Zugucken. Gut, habt ihr noch was auf dem Zettel?
Ich freue mich auf morgen. Tipps. Ich habe ehrlicherweise wieder ein bisschen mehr Lust auf Fußball bekommen durch den Wahnsinn-Abstiegskampf, in dem ich da drin stecke.
Gucken wir eigentlich zusammen oder was? Oder nicht? Nee, besser nicht.
Auf gar keinen Fall.
Es reicht mir schon, wenn ich
in der WhatsApp-Gruppe von dir angeschrien werde mit 26 Großbuchstaben beim Torfeld.
Aber so. Nicht keine Details, bitte.
Nee, keine Sorge.
Gibt es diese WhatsApp?
Nein.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich jetzt so nach 4 Spieltagen schon so ein Stück weit einfach dran gewöhnt. Man gewöhnt sich ja doch schnell an Dinge, als man einem lieb ist.
Ja, ne?
Ja. Sich so das gewöhnt, dass das Spiel jetzt so sind, wie sie sind und dass das Fußball wieder läuft und dass es wieder so eine normale Saison ist. Man redet ja jetzt auch kaum mehr drüber, was ist eigentlich mit XYZ, was ist eigentlich mit Corona-Tests und sowas. Das ging doch irgendwie schneller, als man es erwartet hat und ich weiß auch noch nicht, ob ich das gut
finde. Und weißt du, woran ich glaube, dass es teilweise zumindest liegt, dass die Spiele eine gute Qualität haben? Es wirkt echt irgendwie, man ist ein bisschen konzentrierter, vielleicht auch die Spieler, keine Ahnung. Und irgendwie, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, am Wochenende geguckt und ich fand das klingt bescheuert, ich finde es gar nicht so bescheuert.
Warum eigentlich wieder zurückkehren zu den Zuschauern? Ja. Stadien haben eine negative CO2-Bilanz, sind sie notwendig?
Und ich mag auch, dass nur 5 Leute in den Supermarkt dürfen, ehrlich gesagt. Wenn ich, also ganz ehrlich, es gibt, Corona ist nicht nur schlecht.
Also gewisse Änderungen kann man beibehalten, was?
Habt ihr mitgekriegt, dass Real Madrid ihre letzten Spiele in La Liga auf dem Trainingsplatz austragen will und nicht im Bernabeu?
Ja.
Dürfen die das? Vielleicht wäre das ein Modell für die Bundesliga-Saison, was ist das dann, 2021, dass sie die ersten 6 Spiele auf den Trainingsplätzen austragen, damit sie auch die Stadien bahnen können.
Ja, könnte man mal drüber nachdenken.
Während hier zuletzt schon wieder diskutiert wird, wann können wieder Zuschauer ins Stadion rein? Oliver Kahn hatte schon gesagt, sie könnten 10.000 in die Allianz Arena bekommen mit Sicherheitskonzept. Wobei ich mich dann frage, das ist dann, finde ich, die letzte Perversion, wenn du halt so ein Stadion mit 10.000 füllst und alle vier Plätze Abstand zueinander halten. Dann kannst du es auch mehr lassen.
Das ist irgendwie auch strange,
ja. Ja, ich war für so eine Produktion in ein paar Fußballstadien letzte Woche, immer so tagsüber. Und habe mich mit den Verantwortlichen bei Mainz auch genau darüber unterhalten. Und in der Theorie habe ich dann auch gesagt, eigentlich könnt ihr doch hier alle paar Plätze einen hinsetzen und sowas. Und dann meinte er, ja, aber stell dir das doch mal vor, wie das aussehen würde. Und da hat er irgendwie recht, wenn du dann so eine Fankurve hast und dann sitzt da alle 4 Quadratmeter eine Person und schwenkt mit der Fahne oder so.
Und dann kommt so ein Fehlpass und hörst so ein sarkastisches Klatschen. Ganz toll, Keso, ganz toll.
Ja, genau. Dann hörst du auch jede von den Stimmen.
So hoch und sagst du, was ist los? Was ist los?
genau das. Da wird jedes einzelne Pöbeln wird noch deutlicher. Also ich würde es nicht machen. Dann lieber die Pappaufsteller wie in Gladbach.
Es wäre mein Traum, Nico. Es wäre mein Traum, in einem Stadion zu sitzen und die Spieler können mein Geschrei hören.
Wir könnten ja versuchen, uns morgen Abend irgendwie ins Stadion zu schleichen.
Entschuldigung,
jeder in seine Kurve.
Ja, mach das doch mal. Ja, ich drücke euch beiden die Daumen, dass das für euch beide zu einem Sieg reicht und ihr mit 3 Punkten frisch gelaunt dann am Montag wieder da seid. Das würde mich echt berühren.
Beide mit 3 Punkten.
Ja. Beide mit 3 Punkten.
Warum denn nicht?
Ich brauche 6 bis Montag.
Ich kann mal Träume haben.
So Watch-Buddy machen morgen? Wie per Call? Willst du? Das können wir auch später
machen. Ja, aber wir gucken noch. Ich hoffe, ihr guckt alle, ne? Ich möchte einen aktuellen aktiven Austausch in der WhatsApp-Gruppe haben, bitte.
Okay, ich bereite schon mal ein paar Nachrichten vor. Ja, super! Genau. Nie im Leben!
Du bist für die doofen Witze zuständig.
Es ist halt einfach immer in diesem verdammten Chat immer 3 gegen 1. So.
Das ist natürlich, es
sind 3 Bremen-Fans.
Ja, aber Gunnar meldet sich ja nie. Gunnar sagt
ja, der meldet sich.
Naja, also wenn ich was schreibe, antwortet schon mal niemand.
Das ja, weißt du warum? Weil ich bin vorsichtig. Ich wollte dich ja auch schon am Wochenende, unter der Woche nochmal fragen, so wie es Fußball war und so. Weil das ist ja, HSV tut gerade alles dafür, um eine Relegation gegen Werder Bremen möglich zu machen, obwohl es überhaupt nicht vonnöten wäre.
Ja, guck's auch nicht mehr.
Nee.
Wirklich nicht, ernsthaft.
Ich hab hast du am Wochenende nicht geguckt?
Also, die Wahrheit ist, dass.
Ich hast du geguckt.
Dass,
nee, jetzt lügst du.
Nein, ich lüg nicht. Das Spiel gegen Fürth, das war wirklich so, wenn ein Boxer im Ring ist und er hat schon 12 Runden so und hat wirklich und er kriegt einen richtigen Wirkungstreffer, das war das gegen Fürth, das in der 94. Das Gegentor. Dann ist der Boxer so zurück, sichtlich angeschlagen, dann kam das Ding gegen Bielefeld, das war der nächste vorbereitende Schlag vorm Knockout, dass sie da einfach kein Tor geschossen haben, trotz 10.000 Chancen. Und das Ding gegen Stuttgart war K.O. Und die 12 Runden, was ich in dieser Metapher, diese 12 Runden, das sind die letzten 10 Jahre, Es waren diese Spiele gegen Bremen 2009. Das waren diese ganzen Grottensaisons. Das war die Relegation gegen Fürth damals, als ich eigentlich schon gestorben bin vor Spannung. Das war das Ding gegen Karlsruhe. Das war der Abstieg, der Nicht-Aufstieg. Diese ganze Kacke waren diese 12 Runden vorher. Willst du es mit epischer Musik untermalen, was ich sage?
Ja.
Und das, was jetzt passiert, ist exakt die Wiederholung der letzten Saison. Ja. Exakt das. Ja. Ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Das Stuttgart-Spiel, ich habe mir in der Halbzeit geschworen, wenn sie das noch verkacken, gucke ich die restliche Saison nicht mehr. Und ich habe so schlecht geschlafen danach und ich habe mir wirklich gesagt, ich guck nicht mehr. Und dann war das Problem war, dass ich hatte mir eigentlich was vorgenommen für das HSV-Spiel, dass ich gar nicht überhaupt nicht versuchen konnte, es zu gucken. Ich war dann doch zu Hause und hab gedacht, okay, ich mach's nebenbei an. Und ich hab's dann wirklich so nebenbei angemacht und so eigentlich, ich bin bewusst immer wieder rausgegangen, Wäsche gewaschen und immer, er hat mir immer wieder einen Grund gesucht, weshalb ich aus dem Raum gehe, um möglichst viel zu verpassen. Und hab versucht so, okay, du fühlst nichts mehr. Aber das, was ich gesehen habe, war grottenschlecht. Es war grottenschlecht gegen Wien Wiesbaden im Tabellenvorletzten. Mit Glück das Spiel noch gewonnen. Sodass ich jetzt wirklich sage, ich guck mir die Kacke nicht mehr an. Ich habe die Schnauze voll. Ich guck mir die Kacke nicht mehr an. Und ich meine es völlig ernst. Ich guck mir die Kacke nicht mehr an.
Jetzt, es ist fürchterlich. Jetzt klingst du genau wie ich die ganze Zeit.
Hör auf, dich mit mir zu vergleichen! Ich bin in der 12. Runde ausgenockt worden und du tänzelst gerade in Runde 1 und bist mal ein bisschen ausgerutscht auf deinem eigenen Schweiß oder so und kommst mir hier mit den gleichen Gefühlen an oder was?
So Leute,
Zeit ist vorbei.
Jetzt kommt eine neue Folge Butter Binge und dann noch eine neue Folge Du Bist und dann sehen wir uns auch schon wieder mit dem Dienstag. Heute spielen wir Golf With Your Friends. Ein sehr lustiges Minigolfspiel. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr lustig.
Ja. So, Leute, tschüss.
Wir sehen uns Montag wieder.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.